Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben den 22. Februar, es ist Sonntagmorgen. Das Wetter ist bewölkt, haben wir lange nicht mehr gesagt, habe ich das Gefühl. Sonst sind wir jetzt immer inhaltlich gestartet und deswegen wünsche ich einen schönen Luen Morgen. So, nach der letzten Themenepisode starten wir natürlich weiter, weil wir wollen natürlich wissen, was ist in einer Woche passiert, Willi? Wie hat sich die Preiserhöhung auf 9 Euro, wie hat sie sich ausgewirkt? Wie erfolgreich war das ganze Konzept? Nimm uns mit in den Alltag des Entwicklers mit seinem Team. Wir müssen uns mal klar machen, Claude ist die KI. Es gab Menschen, die mich gefragt haben, ja, irgendwie hat Willi dann immer Claude gesagt und es war mir schon klar, dass die KI war. Aber dann hat er immer von wir gesprochen und dann dachte ich immer, hä, ist das doch ein Team und so. Und man denkt so, ja, witzig, das ist genau das, was es ja auch irgendwie symbolisiert oder simuliert in einer gewissen Form.
Ja, also ich fange mal damit an. Ich lebe ja der ultimativen kleinen so 0,01% Bubble. Also wenn du so die gesamte Bevölkerung der Menschheit nimmst, gibt's so, weiß ich nicht, paar tausend, Millionen Leute, die in dieser Bubble sind und der Rest lebt halt das normale Leben und guckt halt Olympia gerade und alles gut.
Korrekt.
So, und ich, und in meiner kleinen Mini-Bubble, in der ich halt existiere im Moment, bedeutet eine Woche den ungefähr so Entwicklungsstand von 1950 bis 2000. So in dieser Woche wurden die Waschmaschine erfunden, keine Ahnung, der Trockner und das Flugzeug und also irgendwas. Also so fühlt sich das gerade an. Und entsprechend ist auch mein Fortschritt, so fühlt sich so an, als hätte ich so fünfmal das Spiel durchgespielt und jetzt bin ich in einem ganz anderen Stand als vor einer Woche. Und,
so, als würdest du auch letzte Woche gucken und denken, was hat dieser naive Mann da erzählt? Das war ja völlig Quatsch, was er sich gedacht hat.
So. Ja, genau. Also ich hab so viele Sachen quasi, also ein paar Sachen waren offensichtlich, aber die habe ich ignoriert und jetzt habe ich sie quasi nochmal bestätigt bekommen. Also es gibt viele so Momente, wo du sagst, ja, okay, alles klar, jetzt weiß ich's. Und ich glaube, so meine Top 3 Erkenntnisse der Woche waren zum einen, dass, erste Erkenntnis war, dass ich den Launch quasi der App ziemlich verkackt habe.
Okay.
Weil, und das habe ich im Nachhinein jetzt auch mal nachgelesen, es gibt wohl, was Apple halt macht, das wusste ich vorher nicht, ist so ein bisschen dieser TikTok-Algorithmus-Test. Und zwar wird eine App genommen, die wird dann so ein bisschen gepusht am Anfang so. Die wird quasi sichtbar gemacht.
Wie du gesagt hast, du warst irgendwie auf Platz 67 oder so sogar, ne?
Genau, irgendwie und teilweise so, ja, auf 30 in dieser Rankingliste. Und das ist das, was Apple jetzt ein bisschen macht. Die sagen, das ist eine neue App. Wir pushen die mal so ein bisschen, gucken, wie die Leute darauf reagieren, wenn die halt, ne, und wenn die dann die App runterladen oder wie auch immer und die bewerten, dann ist das so ein Signal, aber die pushen nicht am Anfang.
Ja.
Und die erste Version, die ich gelauncht habe, war halt super schlecht im Hinblick auf Screenshots, Beschreibung, Pricing. Also es war halt insgesamt einfach nicht die Version, die ich im Kopf hatte. Und damit habe ich quasi in meinen Augen den Launch verkackt, weil ich etwas quasi rausgebracht habe, wo ich selber gesagt habe, das nächste Update wird besser. Das ist so ein Learning für mich war, wenn du eine App im App Store launchst, dann musst du, die erste Version muss halt geil sein. Also die muss halt so gut sein, dass du sagst, okay, dieser initiale Push, den du von Apple bekommst, der wird halt in irgendwas umgesetzt, der greift, ne, halt irgendwie.
So, genau. Ja, das kann ich mir vorstellen. Zum Beispiel, das war ja auch das Beispiel mit dem deutschen Übersetzung, ne? Dass im deutschen App Store wunderst du dich erstmal, wenn eine App nur eine englische Beschreibung sozusagen hat. Ne? Ja. Dann denkst du erstmal so, hä, ist das Scam oder keine Ahnung was im Zweifel. Ne? Und wenn dieser erste Eindruck dann eher Ablehnung sorgt, obwohl es gar nicht inhaltlich ist, sondern einfach nur, dass du siehst, da gibt es noch nicht mal eine deutsche Übersetzung, das kann ja nichts sein oder was auch immer da abgeht in den Köpfen, das, okay, verstehe, und dann verlierst du den Push sozusagen, ne?
Genau, und halt smart wäre halt dann auch sowas zu machen, wie zu sagen, ich launch vielleicht nur in einem Markt, also ich launch zum Beispiel nur Deutschland, nur auf, und dann ist die App perfekt auf Deutsch, nur Deutsch und halt geil und dann gucke ich mal, was das so an, also ich mache halt nicht direkt global, weil global ist halt immer schwierig, weil das verlierst du dich im Pricing und allem, also das war so das erste Learning, so nutzt diesen ersten Push und mach's halt, nimm den halt mit, so, das war das erste. Das zweite war halt das Thema, man kennt das von Suchmaschinen, das Thema Suchmaschinenoptimierung, also nach dem Motto, was schreibe ich auf meine Website, damit die bei Google relativ weit oben auftaucht. Das gleiche gibt es für den App Store auch. So. Und da gibt es verschiedene Strategien, so nach dem Motto, nimm halt bestimmte Suchbegriffe, die vielleicht nicht so häufig gesucht werden, die aber so ein bisschen nischig sind und versuch da halt möglichst hoch zu ranken. Oder nimm halt eben Suchbegriffe, die halt auch wirklich gesucht werden, im hohen Volumen und versuch da in die Top 10 zu kommen, vielleicht da irgendwie sichtbar zu werden. Also das ganze Thema ist halt Sichtbarkeit im App Store. Verstehe. Also nach dem Motto, wie schaffe ich es, dass Leute irgendwie die App überhaupt wahrnehmen.
Mhm. Und was bei dir jetzt was sein könnte, wie wenn ich jetzt drüber nachdenke, ne, was also ich jetzt sehen würde, wäre ja sowas wie dann irgendwie, also auf der einen Seite wären das Tags dann zum Beispiel wie minimalistisch oder so, dass halt eben die Leute, die halt eben nicht das große 1000-Analysen-KI-Tool irgendwie haben wollen. Und was mir auffällt, ist halt diese Daylight-Exposure zum Beispiel, ne? Dass man ja eben sagen könnte, okay, wenn Leute irgendwie suchen nach, ich will irgendwie mal so ein bisschen Überblick haben, wie viel bin ich denn wirklich am Tageslicht oder so, weil das bilden so Strava oder ja genau und die anderen irgendwie nicht so richtig ab, könnte man ja sagen, dass man darüber die Nische sozusagen bedient und das ist dann so, wie man das abgräbt. Ja. Ne? Weil die anderen drei Sachen, also wie Work, du brauchst jetzt nicht mit Workout-Tracking oder Workout irgendwie in oder HRV irgendwie antreten wahrscheinlich, weil da gibt es einfach eine Million, die das sagen. Ne?
Genau, und da war jetzt auch das Learning für mich halt, dass die App quasi, meine Erkenntnis war, das Konzept der App ist ja so ein bisschen eher holistischer, dass man sagt, es gibt so verschiedene Checkpunkte, die du erfüllen willst und so weiter. Und das ist aber nichts, was in den Köpfen der Leuten, also das ist kein Konzept, was existiert. Du kannst nicht sagen, das ist das Weight Watchers Abnehmen-Konzept oder sowas. Mhm. Also das ist nicht das blablabla irgendwas Konzept. Das heißt, es gibt niemanden, der explizit nach dieser Form der Kombination sucht, offensichtlich. Mhm. Und es gibt aber quasi, wie du gerade selber gesagt hast, so Unterkonzepte, sowas wie Tageslicht-Tracking oder halt Workout-Tracking. Aber dafür bist du halt dann nicht
Nische genug, oder was? Nicht specialized genug?
Du bist nicht eine Sache, genau, spezialisiert genug. Also du hast halt das Problem, du konkurrierst dann zum Beispiel mit einer App, die sagt, ich mache nur Sleep-Tracking oder ich mache nur das oder ich mache nur das. Und dann bist du halt irgendwie immer nur der zweit 500 Beste und nicht der Erstbeste. So. Und
dann ist halt die Frage.
Genau, du bist halt irgendwie so eine Mischung aus, du machst so viel und nichts gut in der Hinsicht. Oder was heißt nichts gut, aber.
Du stichst nirgendwo heraus.
Dafür fehlt dieser Vektor, wo du sagst, das zeigt in meine Richtung und dann sehen mich Leute und suchen nach da. Und das war von Anfang an so ein bisschen klar, weil es ist nochmal sehr deutlich geworden, wie die Dynamik halt im App Store tatsächlich funktioniert. Und dann gibt es halt auch so Tools, wo du so tracken kannst, nach dem Motto, wo ranke ich denn gerade? Also wo stehe ich denn für welchen Suchbegriff? Und da habe ich jetzt verschiedene Sachen ausprobiert in der Woche und habe jetzt gemerkt, okay, es bringt tatsächlich nichts, im App Store in die Nische zu gehen, weil es einfach zu wenig Suchbegriffe gibt. Also zu wenig Suchen dafür gibt. Also klar, es ist dann, du rankst dann bis Platz 1 für, weiß ich nicht, Herzfrequenz, Messgerät, Monitoring-Tool, was weiß ich, aber danach sucht halt keiner.
Ja. So,
das hilft dir also nichts. Also du bist dann halt zwar Platz 1, aber für kein Suchvolumen. Das heißt, du musst zwangsläufig irgendwie es schaffen, mit diesen Begriffen wie Fitness oder Health-Tracking oder also diesen großen Begriffen musst du irgendwie deinen Weg dahin reinfinden. Oder du musst halt, und das ist die Alternative, du sagst halt, naja, das ist gar nicht der App-Store, der mich quasi sichtbar macht, sondern es sind andere Kanäle. Mhm. Ne? Keine Ahnung, du bist jetzt in der Reddit-Community super aktiv und so weiter und so fort. Oder du hast halt irgendwie Suchmaschinenoptimierung, die Leute kommen auf deine Website und gehen davon. Also gibt eine
verschiedene Frage. Gibt es eine App von? Es gibt eine App davon, cool. Ja.
Genau. Und, und auch da, ne, bei Google hast du das ähnliche Problem, so nach dem Motto, was ist dein Nischen-Spot? Weil auch da, wenn du zum Beispiel sowas eingibst wie, was ist, keine Ahnung, also du schreibst Artikel zum Thema, was ist eine gute Herzfrequenz im Alter von 65 bis 70? So, dann kommt halt als erstes so, klinische Studie der Universität Oxford. So. Und gegen solche Seiten wirst du halt nicht konkurrieren können, weil die haben halt tausende Verlinkungen und so weiter. Das heißt, du musst auch da irgendwie eine Nische finden, sowas wie in meinem Fall war jetzt die Strategie zu sagen, guck, dass du den Begriff Apple Watch irgendwie mit reinbringst, weil oft dann doch Suchanfragen da sind für Apple Watch Herzfrequenzmessung. So. Wenn du da aber rankst, so, dann kannst du halt darüber so einen Weg finden.
Ja.
Problem ist halt, Suchmaschinenoptimierung dauert ewig. Das heißt, du veränderst natürlich deine Website, dann macht Google irgendwie Tage, Wochen, bis es sagt, ja, ich habe das mal so ein bisschen angetestet, ich finde das ganz gut, ich packe dich jetzt mal auf Platz 3. So. So, im Moment ranke ich so auf Platz 24 überall. So okay. Also ich kriege viele Impressionen, aber halt irgendwie so, halt so, irgendwer, der sich verklickt hat, auf Seite 2 geklickt hat, so, ups. So. Das war so ein anderes Learning, nach dem Motto, du kannst halt auch verschiedene Pfade gehen. Da willst du halt aber auch nicht zu viel machen. Also du willst halt auch nicht sagen, ich öffne jetzt 30 Kanäle, ich mache da Marketing, hier Marketing, sondern auch da musst du irgendwie. Und jetzt gerade ist so ein bisschen die Überlegung, wo ich jetzt gerade stehe, ist, okay, es gibt so verschiedene Wege, die man jetzt einschlagen kann. Ein Weg wäre halt zu sagen, gut, du guckst, dass du bei Apple halt erst eine Reputation aufbaust. Reputation baust du auf, indem du halt viele Downloads generierst, viele Bewertungen bekommst und so weiter. So.
Also auch als Entwickler, dass du jetzt sagst, könnte man sagen, dass du mehrere Apps rausbringst, dass man sagt, ah, guck mal, der hat doch hier schon 2, 3 Apps irgendwie am Laufen und so, und das wird dann wirst du als Entwickler sozusagen besser behandelt, so ein bisschen
vielleicht? Ich glaube tatsächlich, dass es eher auf App-Ebene tatsächlich, okay, dass Apple sagt, ich gucke mir einfach eine einzelne App an und gucke, okay, entscheide dann, wie sehr möchte ich die auch empfehlen in verschiedenen App-Store, weiß ich, Bereichen. Also ob es jetzt die Homepage ist, wo du sagst, hier Highlight der Woche, sowas, ja, Krasses, bis hin zu, naja, der ist halt einfach bei den Top-Charts, ist der halt, ja, irgendwo weit oben. Dafür brauchst du jetzt einfach Volumen. Also musst du jetzt einfach gucken, dass du jetzt einfach Leute dazu bringst, das überhaupt irgendwie, deine App überhaupt irgendwie wahrzunehmen, das ist Schritt 1, und dann halt auch mal auszuprobieren und zu sagen, hey, ist cool, ist nicht cool, was weiß ich. Und das, ja, ist das jetzt Witzige, so ein bisschen die.
Achso. Ja. Ja, ich wollte nur gerade da reingrätschen, weil das Witzige ist, wenn ich jetzt gerade mein eigenes Verhalten im App Store überprüfe, ich glaube, ich habe noch nie im App Store was gesucht. Also ich bin noch nie in den, ja, App Store gegangen und habe gedacht, oh, was könnte denn jetzt, ich brauche eine passende App dafür, ich suche jetzt danach, sondern wenn ich, also entweder ist es halt Download über Website oder man denkt so, ah cool, guck mal, das kenne ich jetzt und da suche ich gezielt nach dem App-Namen sozusagen.
Ja, ja.
Oder man ist wirklich dann manchmal, keine Ahnung, so einmal alle 2 Wochen oder 3 Wochen, 4 Wochen vielleicht, fällt man in so ein bisschen Doomscrolling im App-Store rein. Also, dass man so sagt, ich gehe mal auf den App-Store, Top 100 gratis, Top 100 gekauft, was ist denn da gerade so drin?
Ja.
Ah, das sieht mal nett aus, probiere ich mal aus. Ah, ist aber auch irgendwie viel Quatsch und man denkt sich immer wieder so, ah, wie konnte das da hinkommen und so. Mir fällt nämlich gerade auf, ich habe noch nie nach, also ja, vielleicht habe ich mal nach Kletter-Tracking Apple Watch geguckt, so nach dem Motto, weil ich dachte, ah, irgendwie, ja, das, die native App von Apple kriegt es irgendwie nicht so gut hin. Und da habe ich dann natürlich eine App gefunden und weiß jetzt aber auch nicht mal, ob ich ja erst gegoogelt habe, so beste App für und dann über Reddit-Forum dahin sozusagen, oder ob es wirklich über den App Store war, weiß ich nicht genau. Aber ja, ich kann mir halt vorstellen, dass wenige Leute dann sagen, ah, ich gehe jetzt in den App Store und suche das, was ich brauche. Aber manchmal merke ich ja auch, dass ich mich ganz komisch verhalte im digitalen Raum sozusagen und alle machen das anders. So, ne? Dass ich jetzt ja nicht über TikTok mir irgendwie, also das ist ja für mich keine Werbeplattform sozusagen, aber ganz viele Menschen nutzen das und deswegen bin ich vielleicht nicht das Beispiel für, wie funnel ich Leute in den App Store so, ne?
Ja, aber du bist auch das Beispiel. Also das ist das
Interessante, ja, eins, ne?
Verschiedene, ja, so Typen, die das auf unterschiedliche Art und Weise machen und ich glaube, jetzt ist erstmal der Fokus oder die Frage halt, okay, welchen Typen greifst du ab? Und da gibt es ja auch so verschiedene so, ja, Ideen von wegen, was ist so die, also das wird so leicht, hat so psychologischen Touch, aber die Frage ist halt, okay, was für Menschen möchtest du überhaupt quasi ansprechen?
Ja,
so. Und dann ist die Frage, so, ne? Welchem mentalen Zustand ist diese Person? Ne? Und zum Beispiel jetzt in dem Beispiel für die App ist es halt so, dass ich dann für mich dann die Frage gestellt habe, okay, willst du Menschen ansprechen, die vielleicht irgendwie gerade an dem Punkt sind, dass sie sagen, okay, ich sollte vielleicht irgendwas tun, so, ich sollte vielleicht so ein bisschen in den Griff kriegen. Oder sind es Leute, die sagen, hey, ich habe schon verstanden, dass zum Beispiel VO2 Max interessant für mich ist und ich will das jetzt ein bisschen erforschen, verbessern. Oder hast du halt die Leute, die sagen, hey, ich bin da voll der Crack und ich muss jetzt gucken, dass ich die Top 1% irgendwie komme. So. Und da gibt es halt so verschiedene.
Ja, das bin ich
so
immer noch.
Genau. Und dann hast du halt, musst halt, und je nachdem, wen du halt ansprichst, sprichst du halt anders an und sprichst sie, ja, und fängst sie auch anders ab. So.
Ja.
Und das ist jetzt so ein bisschen die nächste Stufe der, ich sag mal, Evolution der App und dieser ganzen Geschichte ist halt die Frage, erstmal, okay, wen versuchst du abzugreifen? Und wie. Und je nachdem, wen du dir dann aussuchst, muss die App ja auch anders gestaltet sein.
Ja.
Und das ist jetzt der Punkt, wo ich halt weggehe von, ich baue jetzt eine App für mich. So.
Weil ich dann doch eine kleine Blase bin sozusagen. Also weil ich einfach dann vielleicht nicht der, also reiche, ne? So, ja.
Ja, beziehungsweise mein Konzept ist halt nicht, wie gesagt, das Weight Watchers Konzept, das halt jeder kennt. Also gäbe es das jetzt, weiß ich nicht, das lang bewährte, weiß ich nicht, gibt ja manchmal so Trainings, wie soll ich sagen, so Konzepte, keine Ahnung, das skandinavische VO2 Max Optimierungskonzept, das jeder Trainer im Leichtathletik-Kontext irgendwie, weiß auch immer. So könntest du halt noch Leute irgendwie catchen, aber das ist halt nicht der Fall. So, deswegen ist jetzt die Frage, ne, wen pickst du dir raus und wie guckst du, dass das für die Leute, wo auch immer sie sich bewegen im Online-Raum, ob sie jetzt im App Store gucken, speziell nach bestimmten Begriffen oder ob sie bei Google suchen oder ob sie KI nutzen oder ob sie bei TikTok sind, wie greifst du die halt ab und wie kriegst du die dazu, dass die einfach erstmal die App runterladen und dann halt testen und dann halt besten Fall auch sagen, hey, ich find's kacke, kannst du das verändern und so weiter. Weil dann beginnt der Prozess erst so richtig.
Voll.
Und da habe ich jetzt gemerkt, okay, die erste Version funktioniert einfach in der Hinsicht nicht, weil sie halt einfach nie gesehen wird.
Mhm.
Und der Weg eben dorthin, dass sie schnell gesehen wird, ist halt möglich, wenn du selber irgendwie eine Reichweite hast. Also wenn wir sagen, der Podcast wäre jetzt riesig groß, jetzt Millionen von Menschen, die das hören, dann wäre das vielleicht eine Option zu sagen, hey, ich mache einmal so ein Shoutout und dann hast du halt die Millionen von Menschen, die das hören. Ist jetzt aber nicht gegeben, daher brauchen wir irgendeinen anderen Weg. So.
Mhm.
Ja. Und ja.
Alles klar.
Was denn? Ja, sorry, ich dachte, du wolltest irgendwas sagen und
deswegen
habe ich kurz gepasst. Und vielleicht noch ganz interessant, so ein Parallelstrang, der jetzt gerade sich so geöffnet hat, ist halt die Frage, okay, wenn du aber so eine App in so eine Richtung, egal was es jetzt von diesen Merkmalen jetzt wird oder egal welche Artikel, was sind so was ist so der Ausblick in die nächsten 6 bis 12 Monate? Also was könnte jetzt quasi in der Welt passieren? Insbesondere, ne, was wird Apple vielleicht jetzt im Sommer vorstellen in der Health-App? Oder was machen auch andere Anbieter und so weiter? Wie entwickeln die sich weiter? Was könnte halt dazu führen, dass du vielleicht einfach dann an einen Punkt kommst und merkst, okay, das ist halt Quatsch. So.
Mhm.
Also das bringt halt nichts, weil du kannst halt nicht konkurrieren mit anderen Apps und so weiter. Und das ist so ein Parallelstrang, der so läuft zwischen, okay, erstmal gucken, dass du die aktuelle Version irgendwie so an die Leute kriegst, plus direkt weiter überlegen, okay, aber in welche Richtung musst du es dann weiterentwickeln, damit es eben dann auch weiter interessant bleibt und irgendwie wertvoll ist und so weiter. Und das ist so gerade der Stand der Dinge und
genau, und das testest du gerade noch oder hast du schon so eine Idee, in welche Richtung, also welche Zielgruppe sich sozusagen entwickelt? Weil ich gerade noch so einen Gedanken hatte, was gerade ja immer mehr kommt, aber wo ich jetzt nicht weiß, ob das die Nische ist, wo man rein will und ob das auch so sinnvoll ist, aber so Krankenversicherung. Also als du gesagt hast, so Menschen, die halt merken, sie müssen was tun und jetzt kriegt man ja mittlerweile von den Krankenversicherungen dann immer so Bonusprogramme und hey, pass auf, wenn du bei uns versichert bist, kriegst du Zugang zu diesen Apps und die ist gratis, die kriegst du günstig, bla bla bla. Und dann erscheint man da quasi in Listen. Und das ja potenziell für sehr, sehr viele Menschen in Deutschland zumindest. Die Frage ist, wie hoch ist da der Call to Action sozusagen? Und ist das eben die Gruppe, die man möchte? Oder brauchen die nicht einfach auch andere Sachen? Brauchen die dann nicht eben Workout-Tracking und irgendwie mehr solche Sachen? Also mehr so zeitliches Sachen in irgendeiner Form.
Ja. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil damit geht auch ein bisschen einher die Frage, was für ein, also ist das überhaupt Geschäftsmodell? Und was ist das Geschäftsmodell von so einer App?
Ja.
Und ich glaube, was jetzt gerade so die neue Realität ist, ich erzähle einfach weiter, während Max hier das Pad in den Griff bekommt.
Ich bin da.
So ein bisschen die neue Realität ist ja, also, und das kommt wieder aus meiner Mini-Bubble, das ist noch nicht so angekommen in der breiten Masse, glaube ich. Früher hat man das Modell, dass man gesagt hat, okay, Programmieren ist teuer.
Ja.
Entwickler haben ein gutes Gehalt und wenn ich eine App bauen will, brauche ich irgendwie 10 davon und dann setze ich in den Raum und lasse die halt irgendwas basteln und dann muss ich halt gucken, dass meine App halt genug Geld abwirft, damit ich deren Gehalt bezahlen kann und eben noch den Rest Marketing und so weiter und so fort.
Ja.
Und am besten
das habe ich ja gelernt, ich ist App sehr teuer. Das ist das, was immer die große Ausgabe ist quasi, ne?
Genau. Personal. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte halt eben nicht nur einmal eine App bauen und die dann alle wieder kündigen müssen, sondern ich will halt alle irgendwie bezahlen können über Zeit. Und so. Dann brauche ich, deswegen hat man diesen großen Push Richtung Abo-Modell. Deswegen hätte ich gerne ein Abo und jede App ist heutzutage gefühlt irgendwie auf diesem Sprung Abo-Modell zu werden, weil du dann halt sicher gehen kannst, dass du halt regelmäßig Geld reinbekommst und das kannst du dann halt nutzen, um deine Mitarbeiter zu bezahlen und so weiter und so fort.
Ja.
Und
nächste Parallel zu World of Warcraft, finde ich gut.
Genau. Das ist ja die Frage, okay, aber muss das denn so sein? Also, weil die Kostenstruktur hat sich jetzt komplett verändert. Wenn ich jetzt mich nehme, ich zahle irgendwie im Monat 100 Euro für Claude.
Ja.
Das heißt, und meine eigene Zeit. So, das heißt, ich muss, und die App kostet mich halt nichts. Ich baue die einmal und dann drücke ich halt runterladen. Das heißt, in dem Fall ist es so, dass ich sagen kann, gut, die Kostenstruktur ist halt 100 Euro im Monat.
Ach, musst du nicht mal was?
Könnte ich theoretisch abschalten.
Keine Serverkosten, muss man das nicht hosten irgendwo? Nee, weil App Store quasi, ne?
Ja, weil die App ist auf deinem Handy installiert. Also die App ist so gebaut, dass sie keinerlei Daten an irgendwelche Server
schickt. Ach, das hast du ja erzählt letztes Mal, sorry. Ne? Ja, klar.
Genau, und deswegen ist es halt so, dass ich sage, ich habe halt keine laufenden Kosten.
Okay.
Ich habe die Entwicklungskosten, die kann ich dann aber abschalten. Ich kann ja Cloud dann auch abbestellen und dann habe ich ja keine Kosten in der Hinsicht. Das heißt, mein Geschäftsmodell könnte sein, Ich will einfach nur Fame. Mhm. Also halt, ich will einfach nur irgendwas Gutes tun den Menschen. So, ich habe da jetzt irgendwie ein paar Wochenenden reingesteckt.
Ende. Klingt schöner als Fame, aber ist quasi das Gleiche. Ja.
Same, same. Oder ich könnte sagen, hey, ich brauche da gar kein Abo-Modell dran und so weiter. Also, mhm. was ich glaube, ich halt finde, also grundsätzlich halt ändert, ist halt eben, in diesem ganzen App-Game ist halt die Frage, brauchst du überhaupt, also wie viel kostet dich, eine App zu programmieren? Ich glaube, mhm. das ist jetzt das, was sich so krass geändert hat. Mhm. Und was nicht heißt, dass die Apps besser werden automatisch. Es gibt einfach vielleicht mehr Apps jetzt in Zukunft. Ja. Und die Konkurrenz steigt einfach. Aber im Grunde genommen für den Endverbraucher ist das geil, weil du hast halt vielleicht mehr Apps, die einfach gratis sind oder mehr Apps, die einfach, wie soll ich sagen, vielleicht durch irgendwas anderes irgendwie Geld verdienen, Werbung oder so. Oder halt eben ja. auch einfach gar nicht. Weil du einfach sagst, ja, ich habe das jetzt programmiert, hat irgendwie ein Wochenende Spaß gemacht und wenn Leute damit Spaß haben, Ende. Und das ist, glaube ich, etwas, was man sich jetzt auch nochmal so, wenn man selber aus einer Perspektive denkt, halt wirklich fragen muss, ist, was ist halt, was kann ich dafür überhaupt verlangen? Mhm. Und nicht unter der Prämisse, dass ich sage, es hat jetzt, also der Wert ist jetzt weg, die App ist jetzt nichts mehr wert, sondern eher die Frage, was wird halt, was machen andere Anbieter?
Ja.
Und ich glaube halt, andere Anbieter werden halt früher oder später auch sagen, hey, vielleicht habe ich halt nicht mehr 10 Entwickler. Oder die machen mit 10 Entwicklern halt richtig krasse Sachen. Mhm. Das wird sich jetzt zeigen. Das muss man auch im Hinterkopf halten. Das heißt, es sind so viele, viele also Sachen, die sich parallel bewegen. Und mhm. da ist halt so ein bisschen die Frage, wie kann ich aus, also gibt es überhaupt einen, den sogenannten hier Sweet Spot für mich in der Nische, wo ich sagen kann, mhm. da setze ich mich jetzt rein und dann habe ich ein bestimmtes Ergebnis. Entweder, wie gesagt, Fame, mhm. ich tue was Gutes, Philanthropie oder ja. doch die 1,99 €, 5,99 €, was auch immer, einmal ja. bezahlen oder doch das Abo-Modell, keine Ahnung. Mhm. Aber das sind so Fragen, die muss ich dann mit der Zeit dann auch irgendwie beantworten. Irgendwann. Okay. Aber erstmal muss das Ding jemand sehen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ist denn da eine Lösung für dann zu sagen, ich nehme das nochmal runter und relaunch das und so? Oder ist es jetzt quasi ja. einmal verbrannt? So dass, also weil die Idee wird ja nicht schlechter, sondern ist es ja dann eher nur dieses, okay, wie kriege ich diese Sichtbarkeit? Und manchmal kann ich mir vorstellen, dass wenn das einmal nicht initial da gepusht ist, ja, dann ist es halt so. Das heißt, man kann sich entweder abfinden oder man kann versuchen, das irgendwie zu reanimieren. Und das wäre dann wahrscheinlich ja irgendwie so eine Art Relaunch oder so. Weil wenn man jetzt das mit irgendwelchen Updates macht, ist die Frage, dann wird man ja auch nicht zwingend höher gerankt.
Nee.
Das heißt, wie stellen wir Sichtbarkeit her?
Ich glaube tatsächlich, ich glaube, ein Relaunch wäre jetzt einfach so vom Aufwand her einfach zu viel. Also einfach aus persönlicher Sicht, persönliche ja. Präferenz, ja, jetzt irgendwie alles nochmal runterzunehmen, wieder rein. Ich glaube, was jetzt so die nächsten Schritte sind, wäre zum einen, also erstmal das Thema Google weiter bespielen. Also mhm. das zeigt sich jetzt schon quasi, da passiert was. Es cool. dauert halt nur ein bisschen. Das heißt, da erwarte ich so in den nächsten Wochen irgendwann mal so ein bisschen was.
Ja.
Dann quasi die App nochmal umgestalten und da quasi eine Nische rauskristallisieren, die halt, wie soll ich sagen, die auf schon eine Nachfrage stößt, wo schon halt eben Leute sind, die sagen, hey, das finde ich cool.
Okay.
Und dann gucken, wie kann man halt eben die App so positionieren, dass sie eben gegen andere Apps, die da schon existieren, irgendwie halt rausstechen okay. kann. Das ist so, das ist, glaube ich, der ein Schritt, wo man halt sagt, man geht bewusst in die Konkurrenzsituation rein und guckt, dass man halt da mit den, mit den Großen irgendwie mitspielen kann.
Was hast du da im Blick? Welche Nische?
Das bin ich gerade noch am
okay, Basteln. Das heißt nicht, okay, es klang gerade so, als wäre schon, als hättest du ja schon eine Idee, aber es
ist ja
so
wahrscheinlich wird das Thema VO2 Max und das okay. andere wird wahrscheinlich eher so ein bisschen droppen und dann, aber ist noch nicht spruchreif.
Ja.
Spannend. Genau, ja. Und das heißt,
Hauptsache da ist Daytime geht endlich raus.
Wahrscheinlich
wird es einfach, weil es mir einfach zeigt, dass ich nie rausgehe. Das mag ich nicht. Das macht mir schlechtes Gewissen. Patch das mal raus. Du hast auch schon rausgepatcht, so Average und so. Deswegen patch mal raus Daylight, weil da finde ich mich schlecht.
Ja. Genau, das und dann so ein bisschen zusätzliche Sichtbarkeit generieren durch eben so Reddit-Communities und sowas. Also das ist irgendwie so in die Richtung, dass du sagst, okay, aber da musst du halt aktiv werden. Das ist halt auch was ähnlich wie bei Google.
Voll.
Du kannst ja einfach da auftauchen und deinen Link posten. So funktioniert das halt nicht.
Ja,
du
musst ja.
halt Teil der Community werden und so weiter. Das wäre noch so ein anderer Schritt, dass du sagst, okay, du probierst halt eben in dieser Nische, die du dann eben für dich rauspickst.
Ja.
Ich probiere dann einfach dann irgendwie zu gucken, wie kann ich in so Konversationen stattfinden mit anderen Leuten.
Ja.
Vielleicht lerne ich was darüber, was Leute geil finden und dann kann ich das ja. ein bisschen übernehmen und so weiter. Und das wäre so der nächste Schritt. Und am Ende guckst du einfach, wie viele, und das ist jetzt auch der Grund, warum die App jetzt auch erstmal auf 0 € gesetzt ist, weil ich ja. gesagt habe, okay, es geht jetzt gar nicht darum, bringt mir nichts, wenn da irgendeine einsame Seele drüber stolpert und sagt, hey, kauf mir das Ding, das
ist ja. geil.
So. Sondern ich brauche jetzt einfach Leute, die das sehen, und dann brauche ich halt Leute, die es runterladen und dann sagen, cool oder nicht cool, und irgendeine gratis, Form von whatever, Feedback. Ja. Genau. Deswegen alles, was so im Weg stehen könnte, ist jetzt erstmal weg. Ja. Und das Ziel wäre halt, keine Ahnung, in 3 Wochen oder sowas zu gucken, dass du vielleicht irgendwie 10, 20, 100 Downloads hast.
Ja.
Und dann sagst du, okay, guck mal, irgendwas passiert da. Und dann kannst du mal Updates machen und dann siehst du halt, ob jemand ein Update gemacht hat.
Mhm. Ah, das ist dann der.
Dann heißt es, die haben die App noch installiert.
Ja.
So, mehr siehst du halt nicht. Was okay ist, aber das ist halt, dann bist du relativ blind. Aber dann ist halt die Frage, ne, werden aus 100 vielleicht 200 und so weiter und so fort? Oder bleibt es dann halt da stehen? Ja. Und das ist so. Ja, und da kann man immer noch überlegen, will man damit Geld verdienen und ja, wie viel und wie und was, aber das ist jetzt erstmal sekundär.
Ja, ja, das ist ja, glaube ich, das Gesunde bei dir, wie bei unserem Podcast und so, dass wir ja nie gesagt haben, also das Gesunde, aber gleichzeitig halt auch das, also weswegen es zum Scheitern verurteilt ist, wenn man sich Ziele wie Erfolg oder sowas setzen würde, das Gesunde finde ich daran, dass man sagt, okay, ich will das eh mal machen. Also ich will diese App bauen und ich will diese Experience, wie macht man das mit dem App Store, wie lädt man das da rein, wie funktioniert das alles mit Cloud und so weiter. Und dadurch hat der Prozess sich schon gelohnt. Das ist dann quasi wie so Investition in, weiß ich nicht, Weiterbildung oder keine Ahnung, was kann es am Ende 100%. Abgehakt werden. Und nicht ein, oh Gott, ich habe jetzt ein krasses Verlustgeschäft gemacht, weil ich jetzt irgendwie in einem Jahr 500 Euro da reingesteckt habe und keinen Return bekommen habe. Der Return ist ja irgendwie dann eher Spaß, also Hobby, so, also ne, welchen Return habe ich, wenn ich 12 Euro für ein World of Warcraft-Abo bezahle? Zero, also zero an jetzt irgendwie Outcome in der Form, aber halt Freude und Spaß. Und das ist ja bei ganz vielen Apps auch so, sind wir ehrlich, auch irgendwelche Abos für irgendwelche Sport-Apps und so. Bei wie vielen Leuten führt das wirklich dazu, dass sie jetzt zwingend gesünder, besser leben und keine Ahnung was? Die meisten Leute zahlen einfach irgendwelche Abos und ne, oder Netflix und Co. Ne? Das ist ja dann, die Leute erwarten ja dann nicht irgendwie so einen Return. Deswegen glaube ich, ist es auch völlig fein, das dann eben so abzuhaken. Und ich sehe ja immer noch so, also man könnte trotzdem, kann man ja sagen, okay, es kann immer so ein Once-in-a-Lifetime-Szenario sein, dass man dann irgendwie Glück hat und man ist irgendwie auf einmal gefeatured auf der Startseite und dann kann man irgendwie das WhatsApp-Modell fahren nach dem Motto, hey, jetzt hab irgendwie Downloads laufen, jetzt sage ich, okay, ab jetzt kostet es irgendwie 1,99 und weil das irgendwie dann 1000 Leute runtergeladen haben, habe ich meine Kosten wieder drin, alles ist cool. Ja, und selbst wenn das nicht so ist, ist trotzdem alles cool so.
100%, genau. Und ich muss auch sagen, das sind so, wenn ich an die Uni-Zeit zurückdenke, wir hatten ja im Studium häufig so, ja, so
Business Case Studien und so.
Achso. Okay. Ja, genau. So, ja, oh, das auch. Das auch. Und da war so verschiedene so Dinge, so Projektmanagement Fallstudie, Business Case Fallstudie, bla bla bla.
Ja.
Und es war halt immer so, man guckt sich irgendwas an, was schon irgendwer gemacht hat. Das war dann so, ja, wir gucken uns jetzt heute mal an, wie Coca-Cola und Pepsi in den letzten 50 Jahren miteinander konkurriert haben und wie halt beides geschafft haben, irgendwie zu existieren nebeneinander. So. Dann studierst du das und dann ziehst du daraus Lehren und denkst dir so, ja, okay, cool, also ich verstehe, man sollte so und so arbeiten, wenn man halt in so einem Markt unterwegs ist.
Ja.
Und Problem ist halt, es gibt quasi faktisch ja keine richtigen Fallstudien im Moment zu der Frage, wie nutzt du Cloud zum Beispiel, um bestimmte Dinge zu tun, ob es jetzt eine App ist, eine Website oder wie nutzt du es für sämtliche Dinge eigentlich? Also klar, du hast eben diese kleine Twitter-Bubble, diese 0,0 irgendwas Prozent, die sich dann jeden Tag pushen und schreiben, guck mal, ich habe das gemacht, ich habe jenes gemacht.
Ja.
Aber das ist so, das ist experimentell. Das ist, wenn jemand sagt, ja, guck, ich habe eine Studie N gleich 1. Und, ne?
Ja.
Das heißt, wir werden vielleicht in ein paar Jahren zurückblicken und sagen, guck mal, da haben irgendwie Leute das und das gemacht damit. Mhm. Aber das ist halt sehr spät. Und im Moment ist es für mich halt eben so ein bisschen die Fallstudie an einem selbst oder an einem lebenden Objekt. In dem Fall ist es eine App, das könnte alles Mögliche sein, wo ich halt auch sage, ich lerne, was gerade überhaupt alles möglich ist. Ja. Und ein interessantes Ding war zum Beispiel, die letzten Tage habe ich einfach gemerkt, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo ich glaube, noch niemand weiß, also kaum jemand weiß, dass das geht. Mhm. Und dieser Punkt ist einfach, du kannst jetzt mit Cloud als Beispiel hingehen und sagen, hier ist mein Chrome, hier ist eine Website, ich habe sie für dich geöffnet oder öffne sie für mich und mach Dinge für mich.
Mhm.
Zum Beispiel habe ich jetzt, weil das Beispiel war, ich habe halt gesagt, hey, das mit diesen die Keywords, die wir tracken für den App Store, also welche Suchbegriffe, ich glaube, das ist nichts. Ich glaube, die Strategie ist Mist. Und dann habe ich gesagt, hier, guck dir das mal an. Dann hat er die Website geöffnet, wo ich das tracke, hat sich eingeloggt in meinen Namen, hat geguckt, was da eingestellt ist und hat dann gesagt, hey, ja, guck mal hier, da sind die logischen Fehler, das sollten wir verändern. Mhm. Okay, dann veränder das bitte. Hat er das getan.
Ja.
Und ich könnte dabei zugucken, wie er dann so rumklickt und Sachen für mich ändert. Mhm. Und wenn du jetzt, weiß ich nicht, auf der Straße Leute fragst, hey, nutzt du ChatGPT oder irgendwas? Dann sagen sie, ja, ich habe das mal genutzt, ich habe einen Brief geschrieben, ist ja cool. Aber weißt du auch das? Punkt,
ja.
Punkt.
Ja.
Ist in der Variante von ChatGPT das jetzt gerade Ding ist, dass es möglich ist. Mhm. Und das sind so Erkenntnisse, wo du sagst, okay, je früher du das für dich schnallst, dass das geht und du weißt, wie gut geht das und wie weit sind wir da, desto eher, und das kommt, das ist der Rückschluss auf meinen eigentlichen Beruf,
ja,
desto eher kann ich dann auch sagen, Moment, was bedeutet das denn eben für die Zukunft von Apps und Webseiten und Co.
Ja.
Und das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wir sind schon an dem Punkt. Es funktioniert. Es war ein bisschen langsam, aber es funktioniert. Und ne, als was wir vor Wochen noch drüber gesprochen haben, so nach dem Motto, ja, Guido-Karten buchen.
Oder genau, ich wollte gerade sagen, also, so Agentenmodus, ich sehe, wie die Maus 10 Minuten lang um den Button kreist und dann irgendwann klickt und dann trotzdem am Capture scheitert oder an der am Einloggen halt, ne?
Ja. Und ich glaube, der Punkt ist eben, da sind wir drüber. Und sogar, wir sind an dem Punkt, wo ich auch sage, das fühlt sich an, so wirklich sinnbildlich, als würde ich sagen, ich nehme mir, also jetzt in dem Fall ging es ja darum, um die App-Store-Optimierung, als würde ich jetzt jemanden, einen Experten holen und sagen, hey, ich zahle dir 500 Euro die Stunde, dass du dir neben mir sitzt und mir das erklärst und das für mich verbesserst.
Also nicht mal einen Praktikanten, also nicht mal nach dem Motto, ich habe jetzt jemanden, der macht für mich so eine Fleißaufgabe mit, ich mache da 18 Klicks und die kann jeder Idiot machen, sondern schon wirklich auch jemand, der Ahnung von der Sache quasi hat.
Tatsächlich, krass, also jetzt ist halt schwer zu bewerten, ist das jetzt so, weißt du, Top 1% Experte oder ist das so überdurchschnittlich oder durchschnittlich und so weiter. Aber ich glaube tatsächlich, also von der Wahrnehmung her und die Bereiche, wo ich selber so ein bisschen Ahnung habe, wo ich merke ich halt schon, es ist schon wahrscheinlich mindestens mal überdurchschnittlich, so im Vergleich zu Menschen. Und was das Interessante ist, ist halt sehr, wie soll ich sagen, vielseitig. Also du hast halt nicht nur du gehst nicht hin und sagst, Claude, du bist jetzt der Experte für Suchmaschinenoptimierung und dann macht er dir dein Google-Optimierungskram, sondern im nächsten Atemzug sagst du, und jetzt hilf mir beim Pricing. Und jetzt mach meine Steuererklärung und so weiter. Also es geht halt in voll viele Richtungen. In voll vielen Richtungen ist das Ding halt richtig gut. So gut, dass man das Gefühl hat, du kannst halt wirklich Sachen delegieren.
Und das heißt, wir können überteuerte Unternehmensberater endlich kündigen.
Das ist, glaube ich, genau der spannende Punkt, weil das ist, um da so eine kleine Brücke zu schlagen in die Bubble nochmal.
Ja.
Im Moment ist jeder Tweet, den ich lese, das und das ist tot.
Also Branchen sozusagen. Consulting
ist dead. Ja. Software ist dead, bla bla bla. Also Bitcoin ist dead. Es war wieder soweit. Und dann ist halt immer die Frage, und das ist genau das, was ich dann in meiner Reflexion dann versuche rauszufinden, ist, naja, zwischen ist es prinzipiell möglich und es macht jeder so, ist halt eine Riesenspanne. Ja. Und spannend ist, dass zum Beispiel sowas wie ChatGPT halt super schnell in den Mainstream kam. Also relativ, es ging relativ fix, dass, weiß ich nicht, selbst meine Mama auf ihrem Handy ChatGPT
installiert hat. Und das ist auch immer noch, dadurch hält es sich auch immer noch bei ganz vielen Leuten. Also,
genau. Und was halt auch super schnell passiert, ist, dass in auf Unternehmensebene halt super viel Adaption stattfindet. Das heißt, es ist anders als sonst, so wie du gesagt hast, das dauert halt wahrscheinlich Jahrzehnte, bis es auch beim Letzten angekommen ist. Also es geht irgendwie schneller. Und trotzdem hast du das Gefühl, da ist immer noch so eine riesen Lücke zwischen, du kannst jetzt heute hingehen und sagen, hier, mach das für mich und es macht es für dich und es kostet dich 100 Euro, das zu tun im Monat. Und das ist echt verdammt wenig Geld für das, was du bekommst.
Dafür hast du jeden Tag rund um die Uhr, Tag und Nacht quasi, ne? Ohne Essensausgaben, ohne Fatboys und Obstkörbe quasi. Ja.
Und trotzdem ist es so, trotzdem ist die Frage, wie viele Menschen werden das dann für sich auch maximal nutzen, versus wie viele Menschen sagen halt trotzdem in 5 Jahren noch, ja, ich bin ChatGPT ganz nett, ich nutze das als Google-Ersatz einmal im Monat, Ende. Und das ist halt so ein bisschen die große Frage, weil oft wird behauptet, Apps sind tot.
Ja. Ja,
okay. Weil jeder kann ja theoretisch eine App bauen, aber wie viele Menschen gehen hin und bauen sich eine App?
Ja.
Auch wenn sie es könnten. Die andere Fragestellung ist dann, brauche ich überhaupt eine App oder kann ich nicht einfach sagen, ChatGPT sagt mir, wie ich meinen VO2 Max optimiere?
Ja.
Und dann sagt mir jeden Tag, was ich tun soll.
Ja.
Damit brauchst du die App nicht mehr. Damit,
genau.
Also hat ChatGPT die Funktion der App übernommen.
Sind wir auch wieder bei Device. Was ist das Device? Brauche ich ein App-Device? Brauche ich browserbasiert? Brauche ich das? Oder ist es einfach nur noch Speech-basiert und so weiter? Ne? Ja.
Genau, und das ist so ein bisschen die Zusammenfassung meiner letzten Woche. Deswegen meinte ich halt, das Tempo ist halt relativ schnell, weil die Möglichkeiten, die freigeschaltet werden für einen selbst, sind halt super interessant, entwickeln sich super schnell weiter und du kannst halt jeden Tag mehr machen, theoretisch, und halt schneller und wie auch immer besser. Gleichzeitig weißt du, die Welt um dich herum guckt halt trotzdem gerade Olympia und die meisten nutzen es halt nicht.
Ja.
Und dann ist aber die Frage, wie lange dauert es, bis eben das überhaupt, also bis das vielleicht gar nicht mehr notwendig ist, dass jemand das nutzt, sondern, also vielleicht wird das einfach irgendwann Standard. Vielleicht sagt dein Apple-Gerät nach dem nächsten Update dir einfach, hey, guck mal, Fettsack, geh mal laufen. So.
Ja.
Und
also meinst du so ein bisschen, also nur ich es richtig verstehe, jetzt gerade meinst du so ein bisschen, ob es sich nachher auszahlt, da jetzt Early Adopter zu sein und irgendwie so ein bisschen, also auszahlt jetzt, ne, nicht jetzt im Sinne von finanziell, sondern dass man sagt so, es lohnt sich, dass ich jetzt da gerade jeden Schritt mitgehe und mir da super Skills aneigne und so weiter und so fort, oder skippen wir vielleicht diesen Schritt von, okay, das ist jetzt ein großer Mehrwert, weil alle machen das jetzt und ich habe da jetzt schon mein Skillset und ich kann mich voll gut auch in meinem Arbeitskontext da irgendwie einbringen und vielleicht diese Phase quasi nur dann so 3 Monate und danach ist das schon wieder vorbei, weil alle eigentlich, weil das jetzt quasi dahinterliegend ist und eigentlich alles drüber sozusagen ist. Oder ist das?
Also, das ist super schwierig zu sagen und ich glaube, beides könnte wahr sein. Ich glaube, beides könnte der Fall sein. Ich glaube, auf der einen Seite könnte es so sein, dass was auch immer ich mir gerade eineigne an Fähigkeiten und dass ich dann wirklich sage, das war irgendwie Quatsch. Also,
wahrscheinlich nicht, ne? Aber jetzt nicht.
Ja, aber es wäre jetzt nicht nötig gewesen, weil es war nur so eine Übergangsphase.
Es ist der NFT der Arbeitswelt.
Auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, eigentlich auch nicht. Ne? Also, weil. Also es könnte sein, dass es dann, dass du sagst, ja, okay, weiß ich nicht, momentan macht man halt viel, indem man sagt, ich bringe dem AI noch Skills bei, indem ich ihm halt bestimmte Prompts, also bestimmte Anweisungen immer wieder halt so perfektioniere, dass ich sage, wenn ich eine bestimmte Aufgabe habe, dann kann ich diesen Skill nutzen und dann wird er besser erledigt. Also, ich glaube, das ist Übergang. Ich glaube, das ist nicht, das machen jetzt ganz viele, das ist dann, guck mal, ich habe hier den perfekten Prompt und so, wenn du dann da machen, brauchst du es nicht mehr.
Ja.
Was ich aber schon glaube, ist einfach, was dieser Muskel quasi, den du jetzt trainierst, in den du hingehst, sagst, du kannst quasi Aufgaben delegieren mit Präzision und du kannst dann die Aufgaben dann oder die Ergebnisse reflektieren und sagen, ist das gut oder schlecht und ist das, was ich möchte. Und dann ist, glaube ich, die andere, die viel wichtigere Frage ist, für welche Sachen nutze ich das? Und ich glaube, was jetzt gerade, was glaube ich wahr ist, ist im Moment, das erst Logische ist so, ich habe ja Software entwickelt, so mitentwickelt die letzten Jahre, also nutze ich das jetzt, um Software zu entwickeln. Ja. Und die Frage ist, was für Software ist zukünftig überhaupt noch lohnenswert zu entwickeln? Das ist halt unendlich schwer, das zu prognostizieren. Ja, aber unabhängig davon kannst du ja den gleichen Skill dann später nutzen, um den Drucker zu debuggen, weil es immer wieder spinnt. Du kannst den gleichen Skill nutzen, um, weiß ich nicht, dir zu überlegen, vielleicht mache ich jetzt demnächst Hardware und mache eine Baumschule.
Ja. Ja,
und dann ist die Frage, wie gründet man eine Baumschule?
Voll.
So, und dann kannst du mit Hilfe von eben halt Dinge tun und Entscheidungen treffen. Du kannst es nutzen für halt alltägliche Sachen, wie eben gesagt, Steuererklärung. Also ich weiß nicht, also ich bin mir zu 100% sicher, dass die aktuelle Version von Claude für den Normalverbraucher, nicht für das Hyperunternehmen, das global tätig ist, dafür nicht, aber für dich und mich, glaube ich, das ist 100-mal kompetenter als irgendein Steuerberater, der eben mal eben so ein bisschen, also ich glaube, weil es einfach nicht so komplex ist. So.
Ich wollte sagen, vielleicht mal nicht unbedingt kompetenter, sondern aber einfach effizienter. Also nimmt sich halt mehr Zeit dann dafür, weil bei dem Steuerberater wahrscheinlich so, alles Standardfälle, immer das Gleiche, zack, 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 und der nimmt sich halt die Zeit sozusagen, da nochmal reinzugucken. Ja. Ne?
Genau, und das Interessante ist halt, der Steuerberater haftet ja auch nicht für seine Arbeit. True, true. Das heißt, du hast auch nicht mal ein Haftungsargument. So.
Ja.
Und ich glaube, dass man überhaupt in diesen Modus der Gedankenwelt kommt, dass man sagt, nee, Moment, wofür kann ich das überhaupt nutzen?
100%.
Nachher gibt das Sinn. Und ich glaube, das bleibt auf jeden Fall. Und eben die Art und Weise, wie du Sachen eben halt auch dann delegieren und parallelisieren kannst und wie du eben Sachen erledigen kannst, ohne dass du selbst irgendwie, weiß ich nicht, die Mini-Entscheidungen durchdenkst. Also ich zum Beispiel jetzt gerade habe ich jetzt dran gearbeitet, den Algorithmus zu verbessern. Und da habe ich gar nicht gesagt, so, ich muss jetzt verstehen, wie ein Algorithmus im Detail funktioniert, sondern ich habe gesagt, hey, guck mal hier, das ist eine Methode, die ich, glaube ich, smart finde, so nach dem Motto, erstell 100.000 Datensätze und jag die einmal durch den Algorithmus und guck, wo welchen Datensätzen es aus welchen Gründen nicht funktioniert oder wo es halt komische Ergebnisse gibt und guck, wo wir dann vielleicht den Algorithmus an den Enden irgendwie anpassen müssen. heißt, ich muss gar nicht verstehen, wie der Algorithmus im Detail dann aussieht, aber ich kann dann sagen, das ist mein gewünschtes Ergebnis und ich möchte das halt eben, weiß ich nicht, dass das passiert. Und dann kann ich ihm dann am Ende sagen, ja, okay, was waren denn die Ergebnisse? Und dann kann ich da wieder einsteigen. Und das heißt, du transferierst deine eigene Denkleistung auf eine andere Ebene von eben, ich sitze da und definiere halt eben die Kriterien selbst zu, hey, ich gucke, ob das Ergebnis für mich passt. Ja. Und das ist auch etwas, was man, glaube ich, so als, wie soll ich sagen, als Fähigkeit trainieren kann für sich selbst.
Voll. Ich finde, das, was du beschreibst, denke ich immer so, ja, das war irgendwie schon immer so ein bisschen dein Beruf und das ist jetzt einfach nochmal besser. Also, so, ne, dass das halt natürlich für dich total gut passt, weil ob du jetzt 5 Entwickler delegierst, also nicht delegierst, also an 5 Entwickler delegierst oder koordinierst oder wie auch immer, dir selber überlegst, was sind die Ziele, dann nachher das überprüfst, wurden die Ziele erreicht, bla bla bla. Kannst du es einfach 1-1 damit durchspielen, deswegen passt, ist es halt ein Match made in heaven, passt einfach perfekt irgendwie ne? Aber ich finde, von dem, was du erzählt hast, ich musste immer so ein bisschen daran denken, wie man dann eben Schülerinnen und Schülern auch immer so sagt, ja, Mathe ist schon nicht unwichtig in der Schule. Auch wenn ihr denkt, das, ihr werdet niemals irgendwie, keine Ahnung, nachher irgendwelche Parabeln berechnen, aber allein dieses logische Denken dahinter, dass man das Gefühl hat von, okay, wenn dann A plus B gleich das und da ist irgendwie so bla bla bla, dass man allein sich damit beschäftigt, würde ich genau wie du sagen, trainiert halt so einen Muskel, den man dann nachher vielleicht unbewusst dann irgendwie doch nutzt und dann doch irgendwie nochmal braucht und es dann doch irgendwie besser verstehen kann. Und da, ich will es jetzt gar nicht aufmachen, aber da haben wir ja schon in Episoden drüber gesprochen, Folge 186 bestimmt. So, das ist ja auch das Problem so ein bisschen dann im Zweifel in der Bildung, also wäre ein Problem in der Bildung, wenn jetzt ganz viele Leute sagen, ich verpasse den Einstieg in dieses ganze KI-Denken so ein bisschen und ich kann damit nicht umgehen. Und das ist nachher aber mega wichtig. Ja, dann haben wir ganz viele Menschen, die quasi an die Hand genommen werden müssen, weil sie mit den Tools nicht umgehen können. Jetzt ist der Vorteil natürlich bei so KI im Zweifel, dass sie dich an die Hand nehmen kann. Aber trotzdem willst du ja keine dummen Roboter-Menschen, die dann alle KI-abhängig sind, sondern willst ja eigentlich schon, dass sie verstehen, was auch immer jetzt verstehen ist, was sie da tun und wo sie Mehrwerte haben und wann sie das nutzen wollen und so weiter. So wie jetzt gerade so Tablet-Nutzung in Schule. Du willst ja, dass die Schüler checken, dafür hat das Tablet einen Mehrwert, dafür aber auch nicht. Und da nutze ich das jetzt für und dafür nicht. Du willst ja nicht, dass jetzt alle zu so Tablet-Zombies werden, die sagen, ich muss nur noch mein Tablet benutzen für alles, immer wieder. Und genauso ist es ja dann bei KI eben auch. Und ich glaube, je mehr man sich damit beschäftigt und jetzt eben auch vielleicht im frühen Stadium, desto leichter fällt es dir dann eben, weil du bei diesen schnellen Entwicklungen so ein bisschen dabei bist, zu verstehen, krass, da kommen wir her. Guck mal, damals haben wir noch Prompten gelernt und jetzt kann ich irgendwie die Maus sehen, die das da irgendwie steuert. Jetzt kann sie sich anmelden. Was für Risiken checken dahinter? Was für Vorteile ergeben sich daraus? Und das kann ich ja nicht, wenn ich nur sage, diese KI, die gucke ich mir jetzt in einem Jahr mal an, wenn die fertig ist. Und dann nutze ich die. Das ist natürlich völlig fein, das ist auch okay, die Welt wird nicht untergehen davon. Aber ich glaube, da besteht halt immer so ein bisschen die Gefahr der Entmündigung. Und bis zum gewissen Grad will man vielleicht sich auch ein bisschen entmündigen und Verantwortung eben abgeben. Aber ich glaube, es ist halt immer cooler, da so ein bisschen zumindest auf dem Laufenden zu sein, um zu verstehen, was da passiert. Ich muss da so ein bisschen an unsere Elterngeneration oder Oma-Opa-Generation eher denken, die sagen so, in das Smartphone, da fuchse ich mich gar nicht mehr so richtig rein, das lohnt sich nicht oder so. Ne? Oder wie ich das damals bei Snapchat auch gesagt habe. So dieses Swipe in alle Richtungen, das nervt mich irgendwie. Hä, warum macht man das so? Und jetzt bin ich der dir sagt, hey Bro, kannst du in der App sagen, dass man swipen kann?
Ich finde es auch super spannend. Ich muss da oft an den Lehrerberuf auch denken. Wenn du jetzt guckst, gerade wie so die Entwicklung in KI-Land quasi, welche Phasen sie gerade durchläuft, dann erinnert mich das so extrem an uns Menschen, also wie wir quasi lernen. Und spannend, nur so mal ganz kurz, um das so ein bisschen zu skizzieren, spannend war, die erste Welle war so ein bisschen, okay, wir gucken, dass wir einfach ganz viele Daten uns ziehen aus der ganzen Welt, die so ein bisschen bereinigen und je mehr Daten und je mehr qualitative Daten, desto besser wird das Ergebnis. Das ist also die erste Phase. Das erinnert mich sehr stark an so ein bisschen Schulzeit, so nach dem Motto, man guckt so, dass du möglichst viel einfach siehst und wahrnimmst und lernst. So ist einfach dieses stumpfe, in Anführungszeichen, nicht auswendig lernen, aber so einfach lernen, so das Konzept lernst und so weiter und so fort. Da hat man relativ stark gemacht und gemerkt, okay, das funktioniert und je mehr Daten, desto besser und je mehr Daten, desto besser und je mehr Daten, desto besser und irgendwann gemerkt, wir haben keine Daten mehr. Okay, blöd. So. Dann hat man gesagt, okay, aber da kann man jetzt noch hingehen und sagen, man kann jetzt quasi verdichten. Also ist man hingegangen und gesagt, okay, wir haben jetzt alles an Daten quasi gelernt. Mhm. Aber für manche Sachen brauchst du gar nicht alle Daten wissen, sondern du kannst einfach Konzepte lernen. So, dann hat man angefangen zu sagen, wir können jetzt eben einfach die Ergebnisse quasi nutzen aus den Daten, die wir generieren. Das kann sowas sein wie, ich merke mir eine Formel oder so. Und dann merkt man sich
nicht jede Formel herleiten,
sondern genau. So. Und dann kann man das wiederum, dann kann man schneller Sachen machen. Also statt eben zu sagen, ich muss mir jedes Mal von der Pike auf herleiten, wie ist die Formel des Satzes des Pythagoras. Ich merke mir einfach, dass der
Satzbau, ne? So. Nehmen wir Grammatik und so weiter. Du musst ja nicht immer Subjekt, Prädikat, Objekt, Nebensatz analysieren, um einen sauberen Satz zu sagen, sondern irgendwann kannst du es halt einfach dann.
Genau. So, und dann hat man das gemacht. Und jetzt ist man gerade an dem Punkt, wo man sagt, das, eigentlich ist das, das die nächste Stufe ist, man skaliert eben halt eben dieses Lernen am Objekt. Also das ist so ein bisschen das, was nach der Schulzeit, nach der Unizeit so kommt. So nach dem Motto, man hat jetzt sein Training, man ist im Dojo fertig, man hat es gelernt. Man geht jetzt in die Welt und lernt man im Beruf weiter, dieses lebenslange Lernen. Und das ist so ein bisschen gerade die Phase, die jetzt gerade so skaliert wird, dass man sagt, hey, man nimmt jetzt quasi nicht nur eben diese, wir lernen jetzt quasi mit ganz vielen Daten und dann verdichten wir das, sondern wir lernen jetzt quasi immer weiter am Objekt, so in verschiedenster Richtung.
Ja, so das, im Anwendungskontext, das
überraschend gut.
So experimentelles im Anwendungskontext quasi lernen, so nach dem Motto, ne, ich probiere es jetzt aus, ich kann mich da durchklicken und merke selber, ich habe Kopfstoß auf Probleme, so, ich bin jetzt als Mensch im Alltag und stelle fest, ah Mist, mit meinem Schulwissen komme ich irgendwie nicht weiter, jetzt muss ich mir überlegen, wie kann ich dieses Problem trotzdem lösen, weil die Schule hat jetzt nicht gereicht dafür, Steuererklärung Beispiel, das ja immer wieder genutzt
wird. Genau. Ja, und das ist, und wenn man jetzt überlegt, so wo geht KI jetzt hin und was ist so ein bisschen der, irgendwann bist du halt am Ende, also du hast alle Daten konsumiert, dann musst du automatisch in die chaotische Welt raus und da irgendwie an der Sache selbst irgendwie dich versuchen einfach und dann darüber lernen. Und das ist auch so ein bisschen dieses, was mich selbst so ein bisschen dann einfach uns Menschenleben erinnert. Wir haben so nach dem Motto, wir haben 25 Jahre, die ersten 25 Jahre ist einfach reines Pre-Training, das ist nach dem Motto, du guckst einfach nur, dass du möglichst viel lernst.
Und auch lernen so lernst und so, ne? Ja.
Genau, und dann springst du in die Welt und dann auf einmal bist du halt der Realität ausgesetzt, du musst halt Sachen irgendwie am Objekt, im Job oder wie auch immer lernen und weiter lernen und so weiter, neu entdecken und neues Wissen generieren und so weiter, das ist dann deine Aufgabe und mit der entwickelst du dich dann auch weiter. Genau das Gleiche passiert gerade in KI-Land und ich glaube, das wiederum stellt dann auch die Frage, so nach dem Motto, okay, aber wenn wir jetzt eben sagen, wir nehmen einen Menschen, der kommt auf die Welt, was sind die ersten 25 Jahre? Also nach dem Motto, das ist super interessant, also die Frage zu stellen für mich dann, wenn du in KI-Land sagst, du musst Daten quasi gut selektieren und gucken, was ist sinnvolles Wissen, was ist nicht sinnvolles Wissen, was ist quasi Reddit-Trash, was ist halt gute Information, schlechte Information. Das machen wir auch so. Unser Prozess ist allerdings, wir haben gesagt, okay, wir haben das in Form von Schule, dass wir sagen, wir haben halt Lernpläne und so weiter und so fort. Ne? Wir haben Textbücher und so weiter, Bücher. Das wird halt vorselektiert und da merkst du halt, der Prozess ist 1:1 identisch quasi. Hm. Und die Frage bleibt halt immer so, welches, das ist das, was du auch angedeutet hast, was für ein Wissen vermittelst du denn in dieser Zeit, was dann später spannend ist oder halt relevant ist. Und darauf hat man nicht so eine gute Antwort im Moment. Hm. Weil eben das, was später relevant ist, einfach zu schwer zu greifen ist. Deswegen ist wahrscheinlich trotzdem smart, einfach Mathe Basics. Ja. Diesem Gesetz, ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei.
Ja, ich finde das spannend, ich habe mich, am Freitag waren wir essen mit einer Schülerin und ihrem Partner, die haben irgendwie vor 3 Jahren bei mir Abi gemacht und waren Ramenessen und sie hat jetzt auch erzählt, sie wechselt jetzt ihren Studiengang. Ich habe den Studiengang, es klang wie fancy BWL, also es war irgendwie so International Management and Social Studies, Economics, I don't know, irgendwie sowas. Und wechselt jetzt quasi in eher so einen Mediendesign-Beruf, also Studiengang. Ja. Und in mir kam sofort der kleine Willi aufgeploppt und war so, hä? Den Beruf gibt es noch in 5 Jahren? Macht es noch Sinn? Macht es Sinn, das zu lernen? Aber natürlich habe ich das nicht gesagt. Also natürlich war ich so, natürlich soll man das studieren. Also auch, das ist ja das, man wo wir eben herkamen mit, Design ist tot. Ja, ist Design wirklich tot in 5 Jahren? Keine Ahnung. Macht das Sinn, jetzt irgendwie jungen Generationen zu sagen, jeden Beruf, den ihr ergreifen wollt, macht gar keinen Sinn. Hört auf, irgendwas zu studieren, Ausbildung zu machen, lohnt sich alles nicht mehr, weil KI ist alles. Macht nur noch KI-Studies. Ist ja Quatsch. Wir sehen das ja auch vor, keine Ahnung, wir haben einen Podcast, der geht mittlerweile 6 Jahre, 7 Jahre. Wie oft wir schon gesagt haben, krass, nächstes Jahr erwarten wir, dass nur noch selbstfahrende Autos durch die Gegend fahren. Ja. Wart mal ab, wann es wirklich zu diesen Punkten kommt, wo irgendwas nicht mehr relevant ist. Und dann ist auch mal die Frage, inwiefern die Menschen trotzdem noch relevant sind. Und trotzdem finde ich es spannend, das einfach so ein bisschen zu reflektieren, ne? Wenn man so denkt, von dem, was du jetzt gesprochen hast und so, ne, was für Leute braucht man eigentlich noch, ist natürlich für Schülerinnen und Schüler oder für so junge Menschen auch im Zweifel echt ein, also wenn sie sich damit beschäftigen, kann das schon ein ganz schön demotivierender Faktor sein. Also, dass man dann sagt, okay, ich gehe jetzt in diesen Studiengang, stecke da 5 Jahre rein im Zweifel mit Master, nur um dann nachher im Zweifel gesagt zu bekommen, ja, aber Bro, die KI kann das in 2 Minuten, was du in 2 Wochen machst und kostet mich 1% von dir, wenn überhaupt, doch das sozusagen, dass man dann halt schon von Anfang an so ein bisschen auch die Studiengänge so ein bisschen überarbeiten muss und quasi überlegen muss, okay, wie kann ich meine Leute, die ich hier so lange ausbilde und irgendwie rechtfertigen muss, dass ich die so lange hier binde, dass ich die aufstelle, dass sie trotz und mit sozusagen in dieser Welt den Mehrwert bieten, den sie sich da irgendwie auch vorstellen, der arbeiten. Ja. Weil sonst hast du ja eine ganz große Depression quasi irgendwann in 5, 6 Jahren, wenn die Leute fertig werden und feststellen, ja fuck, mich stellt keiner an, weil ich zu teuer bin. Ja, cool.
Ja. So. Auch da wieder rückblickend in die Bubble. Ich glaube, die Bubble, die sehr nah an dem Thema ist gerade, hat gerade schon, hat diese Phase der existenziellen Krise erreicht.
Ja, das glaube ich.
Und mich betrifft das auch sehr stark, weil.
Oh, wenn du reden willst, sag Bescheid. Nein, Quatsch.
Ich rede mit Klaus.
Ja.
Nee, aber ja. Der Punkt ist halt, wenn du selber quasi dadurch, dass du so nah dran bist an dem Thema, merkst, oh.
Total.
Meine bisherigen Fähigkeiten sind jetzt quasi nicht komplett nutzlos, aber ich habe da jemanden an meiner Seite. Claude in dem Fall, der eben besser Dinge kann als ich. Dann kann ich dem zwei Arten umgehen. Ich kann sagen, oh Gott, das war's, ich bin wertlos. Oder ich kann sagen, hey, cool, ich kann das jetzt abgeben und ich kann selber vielleicht andere Dinge tun oder kann mich, also ich muss mich quasi, ich bin gezwungen, schon weiterzudenken. Und ich glaube, das ist so, das ist halt genau die spannende Frage. Wie gehen Individuen und wie geht die Gesellschaft jetzt mit dieser Frage um? So sagen wir einfach, oh Gott, Gefahr, wir werden alle ersetzt und Finger weg davon, damit. Oder sagen wir kollektiv und individuell, Moment mal ganz kurz, voll gut, weil ich kann jetzt andere Dinge tun und mehr Dinge tun und ich kann das eben abgeben.
Ja.
Und Sachen werden günstiger dadurch. Und ich glaube, das ist so der nächste große Aha-Moment, der jetzt wahrscheinlich irgendwann kommt, wenn Olympia vorbei ist, dass Leute sagen, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ich war ja eben bisher Sachbearbeiter in der Schadensfallregulierung bei der Ergo-Versicherung. Aber jetzt sagt mein Chef, das brauche ich nicht mehr tun. Das ist Claude, der macht das. Der macht 50 Schadensfälle pro Sekunde, ich mache 1 pro Stunde. Ja. So. Wie geht man damit um? Und ich glaube, gerade was so die Studienwahl angeht oder das eigene, wie soll ich sagen, das eigene Lernen und so weiter, ich glaube, was man halt, also meine Medizin, die ich mir selbst gebe, ist einfach die Konfrontation mit der Realität in jeglichem Bereich. Also es hilft mir halt, glaube ich, nicht so viel in der Selbsttherapie, wenn ich jetzt sage, Augen zu und beten. So, das kann man machen, aber das ist nicht mein Ansatz. Ich bin eher auf dem Trichter, was ist so die radikale Realität? So, was wird passieren wahrscheinlich? Ne? Und womit muss ich mich anfreunden, mit welchem Gedanken? Und dann halt eben sagen, das Einzige, was ich machen kann, ist halt eben am Puls der Zeit zu sein, das halt selber zu tun, nicht nur darüber zu lesen. Das ist auch ein Riesenunterschied, ob du jetzt irgendwie den nächsten 100%. FAZ-Artikel liest über, oh Gott, KI kann jetzt das, oder ob du es selber tust. Das sind Welten 100%. Dazwischen.
Ja.
Ich musste letztens lachen, es gab so irgendwo in so einer Talkshow, gab es so eine Expertenrunde zum Thema KI. Das war, da war Habeck, Rudi Völler und dann die Moderatorin. Und ich dachte,
lebt Rudi Völler
krass,
noch?
Krass, Setter. Also mein Appell wäre halt eben machen, nicht drüber lesen, weil es ein Unterschied ist. Und ich glaube, was halt super spannend ist, das ist so ein bisschen meine Erkenntnis im Moment, ist, am Ende des Tages entwickeln wir trotzdem Produkte und Dienstleistungen für uns, füreinander. So. Ich baue eine App für dich und mich und für den Sven, den ich nicht kenne, aber der wahrscheinlich krasser Ultramarathon ist oder irgendwas. Und am Ende des Tages muss ich ja trotzdem irgendwer hingehen und sagen, ich entscheide jetzt, was für uns cool ist. Und ich glaube, und das Thema, sich in andere Menschen reinversetzen zu können, das ist weiterhin interessant. Das Thema Geschmack, was ist guter Geschmack? Ne, also jetzt, wenn man zum Beispiel jemand sagt, ich mache jetzt hier Mediendesign, Studium, irgendwas. Und ich glaube nicht, die Fähigkeit wird am Ende nicht entscheiden, ob du gut darin bist, ein Lineal zu halten, einen Stift zu halten und ein iPad mit sich und dann eben gute Linien zu ziehen. Eher die Frage ist, wann weißt du, ob etwas mit anderen Menschen, wo du Resonanz also entstehen lassen kannst. Also wenn ich jetzt dieses Poster design, wird der Nickelback-Fan das sehen und sagen, ich kaufe die Tickets für das nächste Konzert. Und genau diese Entscheidung zu treffen, so nach dem Motto, das trifft den Zahn der Zeit, das trifft den Nerv, das wird das andere menschliche Wesen irgendwie, das wird denen gefallen, das ist ästhetisch irgendwie wertvoll oder was auch immer. Ich glaube, das ist etwas, was spannend ist, weil das ist gerade so ein bisschen die, immer wieder diese Diskussion in dieser Bubble, das ist halt nach dem, was ist guter Geschmack?
Ja.
Und kann man das lernen und kann man das.
Und wie sollen das die ganzen Tech-Bros haben, die keine Ahnung von Geschmack haben?
Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen, das fühlt sich an wie so ein bisschen das Zeitalter der Künstler. Mhm. So nach dem Motto, diejenigen, die halt verstehen, was eben den Nerv trifft, mit eben etwas, was vielleicht irrational ist, aber trotzdem irgendwie funktioniert. Sei es irgendwie das Meme, was auf TikTok viral geht, weil die Leute sagen, damit identifiziere ich mich. Ist es vielleicht irgendwie die Art und Weise, wie etwas gestaltet ist, wie etwas aussieht, was auf mich halt irgendwie wirkt. Das Lied, was in mir drin irgendwie eine Erinnerung auslöst und mich an die Kindheit denken, dass irgendwas. Ich glaube, das ist der Skill, der super hart ist und super schwierig, aber am meisten bringt, weil ich kann dann sagen, hey, ich habe hier sowas, ich glaube, da wird ein Gefühl, ich will dieses Gefühl treffen. Mach das rot, mach das blau, ne? Schreib es so.
Ja.
Und dann guckst du es dir an und sagst, ja, das ist es. So. Dieser Rick Rubin-Moment, wo du einfach, ich habe keine Fähigkeit, aber ich weiß, was ich mag. So.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, ein spannender, interessanter Gedanke.
Ich bin ja selten bei uns beiden der destruktive Part quasi, der pessimistische Part. Und jetzt, wenn du das aber so erzählst, dann denke ich mir, ja gut, aber ne, siehe jetzt TikTok-Algorithmus und so weiter.
Ja.
Wenn, also du kannst, also der Algorithmus, also du kannst ja das perfekte Auge haben und sagen, okay, das ist irgendwie coole Kunst und so weiter und das ist super.
Ja.
Wenn aber eine Flut an Fast Food sozusagen da reingespült wird in den Markt und die ist super günstig zu machen, dann ist die Frage, ob du dann trotzdem nachher nicht in Schönheit untergehst sozusagen, sondern dass dann Leute wirklich sagen, ey, du bringst mir den Mehrwert, deswegen stelle ich dich an. Oder sagen, also bei mir bleibt Kopf bleibt auch immer dieses Argument mit den Personalkosten, was ich durch dich so schmerzhaft lernen musste, dass halt einfach Personal so teuer ist. Und wenn man dann sagt, naja, ich könnte jetzt diese eine Person anstellen mit dem perfekten Auge, also jetzt nicht übertrieben, sondern den guten Künstler quasi anstellen, oder ich kann 20 KIs Tag und Nacht Beispiele spielen lassen und dann komme ich vielleicht an 85-90% davon ran, was diese Person quasi macht, aber habe einen Output von unendlich viel. Und klar, wird es die Nische geben für den Künstler, wo die Leute sagen, ach, ich habe mal Bock, jetzt nicht KI-Kunst mir zu kaufen, sondern echte Kunst. Aber die Frage ist, ist das dann wirklich der Massenmarkt, der Mainstream-Markt? Und dann wäre, so ein bisschen würde dann die Frage bleiben, naja, dann haben wir trotzdem, keine Ahnung, sagen wir mal, 2000 Designstudierende, von denen haben dann zwei das Auge. Was machen die 1998 anderen sozusagen, die einfach nur einen soliden Job machen wollen?
Ja.
Die, also ne, ich bin auch kein perfekter Lehrer. Ich mache einen okayen Job. Ja. Ich bin ein durchschnittlich guter Lehrer wahrscheinlich irgendwie. So, das heißt, Leute wie mich braucht es dann im Zweifel nicht mehr. Und das ist für mich auch im Zweifel irgendwie okay. Dann suche ich mir andere Nischen irgendwie so. Ne? Aber das würde mir jetzt noch kein so richtig gutes Gefühl geben, wenn mir jetzt dann jemand sagen würde, ja, aber warte mal ab, das Empathische, das Menschliche, das ist immer noch wichtig. Ja,
ja.
Aber für wie viele wirklich nachher, wenn wir uns so den gesamten Markt angucken quasi, ne?
100%. Ich glaube, wenn ich sage Künstler, dann meine ich Künstler nicht im Künstlersinne, sondern Künstler im Sinne von egal welchen Bereich des Lebens du tätig bist. Du kannst halt auch im Lehrberuf, gibt es diejenigen, die ultra empathisch sind, die ganz genau wissen, welcher Knopf. Und es gibt die, die einfach sagen, hier ist mein Framework, das spiele ich einfach ab. So. Und für mich wäre das auch eine Form von Kunst, eben dieses Empathische und eben dieses im richtigen Moment zu wissen, ne, wo muss ich jetzt drücken.
Ja.
Das ist, also ich würde das halt eben ein bisschen weiter definieren.
100%ig klassischen Künstler. Würde ich dir zustimmen. Nur das wirst du ja im Zweifel auch nicht, sondern das hast du oder hast du im Zweifel nicht so richtig. Ne? Und wenn du es nicht hast, hast du trotzdem dann noch 80% Lehrer, die das nicht haben. Und
genau.
Was machen die?
Und ich glaube, die Antwort auf dieses Thema, warum ich diese Antwort gegeben habe, ist, wenn du dir die Frage stellst, okay, was bleibt?
Mhm.
dann ist das so ein bisschen der letzte Strohhalm, finde ich.
Mhm.
Und
ich
finde, das Argument ist völlig fair zu sagen, Moment, ganz kurz, aber kann das KI nicht auch irgendwann besser?
Mhm.
Vermutlich. So, und KI wird dann der bessere Zuhörer sein, der bessere Psychologe, der bessere Partner, so immer. So. Oder es interessiert sich einfach nicht mehr für uns und macht dann was anderes. Aber ich glaube, das ist so, wenn du jetzt gerade jetzt in dieser Phase bist, wo du sagst, was kann ich jetzt die nächsten 5 Jahre vielleicht oder die nächsten paar Jahre für mich irgendwie als wertvoll deklarieren und dann auch vielleicht anderen Leuten anbieten im Markt, also im Arbeitsmarkt, sagen, wenn ich jetzt vielleicht mit meinem Bachelorstudium, was kann ich eigentlich? Mhm. Naja, lerne KI perfekt zu nutzen, besser als alle anderen. So. Mhm. Also sei da gut drin, eben mit diesem Instrument umzugehen und versuche eben sowas wie Geschmack, Intuition und Empathie irgendwie als deine Muskel aufzubauen.
Mhm.
Was auch immer das bedeutet in deiner Nische. Wenn du jetzt in der Buchhaltungsnische unterwegs bist, dann ist halt die Frage, was ist da vielleicht was ist da der kunstvolle Aspekt in diesem Bereich? Vielleicht gibt es auch keinen.
Und dann, wie kannst du Dark Romance Bücher schreiben?
Ja, vielleicht ist es das. Und ich glaube, das ist so der letzte Punkt, wo du sagen kannst, das ist so das, was vielleicht bleibt für eine Weile.
Mhm.
Wie lange auch immer das eben ist. Und ich glaube, die andere Frage, die man sich nachstellen kann, ist, okay, mal angenommen, es bleibt gar nichts mehr. Was bedeutet das? Sind wir alle arm und arbeitslos? Fragezeichen.
Oder alle glücklich und Kita-Plätze sind doch kein Problem mehr, weil alle sich dann doch gut um Kinderpflege und Gesellschaft kümmern können. So, ja.
Wahrscheinlich. Und dann ist die Frage, was braucht man dafür? Und das ist auch so eine richtig interessante Debatte, die gerade auch in der Bubble so läuft, ist, was ist so die nächste Form? Weil das ist ja so ein bisschen die postkapitalistische Gesellschaft. Ja. Und
ich glaube, es spricht auch von Transhumanismus und so, ne? So ein bisschen so in Zukunft dann quasi noch weiter sozusagen, ne? Das danach dann so.
Das sind dann so ein bisschen so verschiedene, ich glaube, so Perspektiven aus dem gleichen Thema, so nach dem Motto, was ist die Rolle des Menschen oder was ist die Rolle der, also wie gestalten wir Gesellschaft in einer Form, wo eben die Rolle des Menschen plötzlich eine andere ist.
Mhm.
Das finde ich auch super spannend, will ich es gar nicht aufmachen, aber nur, weil, also das ist so ein bisschen deswegen fühlt sich jetzt jede Woche, die vergeht extrem schnell an, weil es immer diese gleichen fundamentalen Fragen sind von was. Also fast schon philosophisch, so nach dem Motto, was ist meine Rolle in der Welt? Was ist die Rolle von anderen in der Welt? Was ist, wenn unsere Rolle sich komplett ändert? Und was ist dann die neue Gesellschaft, in der wir leben? Und wie gottverdammt kriege ich diese App? Und das passiert dann alles gleichzeitig. Also in der Gedankenwelt lebst du quasi in drei verschiedenen Zeitebenen, so nach dem Motto im Jetzt, im Morgen und in der Zukunft. Und diese Zukunft ist so, und je weiter du rausguckst, desto unklarer und desto trüber wird das alles. Und selbst das Jetzt fühlt sich sehr trüb an, weil du gefühlt letzte Woche hast du was gemacht und was diese Woche nicht mehr wahr ist oder nicht mehr nötig ist. Und zusammenfassend, ich verstehe, warum, glaube ich, also was mich so fasziniert, ist, glaube ich, zu wissen, du bist in dieser Bubble und das ist deine Realität in dieser Bubble. Und außerhalb der Bubble existiert eine ganz andere Realität.
100%.
Und du in dir drin fühlst du dich, also ich spreche nur für mich, du hast das zerreißt dich förmlich, weil du für dich selbst schon merkst, oh, dir passiert gerade so viel. Und das ist sehr zehrend, das ist sehr einfach krass von allen Seiten.
Mhm.
Und parallel fragst du dich dann so, du begegnest deinem Nachbar auf der Straße und sagst, guten Morgen, denkst du dir so, was passiert in deinem Kopf? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir haben nicht dieselben Gedanken. Und es ist okay. Aber es ist auch irgendwie weird.
Ja, ich kann mir das so gut vorstellen. Das ist ja in kurz das, wie wenn man sich mal ins, also das ist ein bisschen vergleichbar mit diesem, wenn man dann mal so irgendwie Zeit hat und sich in so ein Rabbit Hole reinfuchst. Nur, dass es halt kein Rabbit, also es fühlt sich noch an wie ein Rabbit Hole, weil es halt doch eben, wie du sagst, eine kleine Gruppe von Menschen dann doch betrifft in dem Ausmaß sozusagen, ne? Weil wie du sagst, das ist schon auf jedem Gerät und das ist irgendwie Alltag, dann doch für Leute auch KI zu nutzen, deswegen ist es nicht mehr so super nischig, aber die Art wie. Und dann kommen Leute raus und sagen, ja, aber was ist jetzt mit den Epstein-Files? Aber hast du jetzt den Sturz von Lindsey Vonn gesehen? Aber hast du gesehen, Iran macht Raketen fertig? Ah, lass uns doch mal in der Philosophie lieber nicht über Transhumanismus reden, sondern lieber über das postfaktische Zeitalter, in dem wir leben. Warum haben Fakten keinen Wert mehr? Ist das nicht eine viel wichtigere Debatte, als dass wir jetzt überlegen, wie KI funktioniert? Und so, ne? Das heißt ja, du hast auch diese ganzen, also ja, wir existieren ja gerade alle in Bubbles sozusagen, ne? Und ne, das ist, wir haben jetzt, deswegen macht mir das auch so Spaß, jetzt quasi ein ganz großes Schlaglicht mal in diese KI-Blase wieder so ein bisschen geworfen, sozusagen. Aber genauso gibt es eine Milliarde Podcasts, die sichtbarer sind als wir, wo dann, keine Ahnung, sich die Nische gesucht wird, selbst nimm hier True Crime Sachen, so nach dem Motto, krass, warum ist das Polizeisystem immer noch so merkwürdig, dass die, dass dann einfach NSU-Probleme, Cum-Ex, I don't know, also man könnte ja tausend Sachen reinwerfen, wo Leute sagen, hä, wie kann das sein, dass keiner sieht, dass die Polizei in dem Faktor nicht dein Freund und Helfer ist, dass da der Staat das und das macht, dass da die Menschen das und das machen. Und deswegen, das finde ich dann irgendwie so spannend, dann nachher zu gucken, was war dann nachher wirklich nicht mehr das stumme Wasserglas, sondern was war wirklich das, was dann irgendwie die Gesellschaft irgendwie verändert. Und ich verstehe hundertprozentig, dass man sagt, ja, okay, KI hat einfach einen sehr großen, also da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das irgendwas mit Gesellschaft macht, weil es einfach so weit verbreitet ist. Aber wenn man, also jetzt gerade kommt mir gerade, wenn man so drüber nachdenkt, ist halt eben auch, keine Ahnung, wie strukturieren wir Exekutive oder Judikative für die Gesellschaft ja auch was Allumfassendes, wo Leute dann sagen, hä, krass, ne, oder wie, oder Klimawandel, ne? Also nimm das Beispiel, ne? So, dass, da gibt es diese Debatte ja genauso. Wie können die Leute nicht sehen, dass irgendwie, keine Ahnung, Klimaflüchtlinge und auch, keine Ahnung, wenn jetzt Reiche sagt, zurück zur Atomkraft, wir in 20 Jahren dann vielleicht ein Atomkraftwerk haben. Ja, das, ne, auch da in Blasen, alles Mögliche. Und das finde ich irgendwie so spannend, in dieser Welt gerade zu leben. Zum Glück wenig davon tangiert zu sein, wenn es ums Existenzielle geht, dass man halt irgendwie eher so gucken kann, ah, spannend, voll interessant, oh, das finde ich auch interessant und das mag ich auch und das finde ich auch interessant, oh, da habe ich ein bisschen Bedenken, aber spannend, mal gucken, wie es kommt. Und man surft so quasi mit, hat so alles so ein bisschen irgendwie im Blick, man ist sich seiner eigenen Begrenztheit bewusst, dass man es eh jetzt nicht faktisch ändern kann. Ich kann jetzt nicht dafür sorgen, dass, keine Ahnung, dass irgendein Gradziel erreicht wird, dass die Polizei netter zu Menschen ist, die sie vielleicht, die anders aussehen, dass die KI meinen Job ersetzt, dass das dann ist. Aber ich kann halt versuchen, in dieser Gesellschaft irgendwie zu leben und kann versuchen, mitzugestalten. Und das ist, glaube ich, für mich immer das wichtige Learning, dass ich nicht das Gefühl habe, ich fall da in Ohnmacht und lass alles mit mir machen und alles über mich ergehen, sondern, ja, okay, ich kann mich in dieser Gesellschaft aber bewegen und kann versuchen, da irgendwie Themen zu tackeln und im Zweifel mit Schülerinnen und Schülern uns da gemeinsam so ein bisschen drauf vorzubereiten und dass man da nicht so abgehängt wird und so. Und ich glaube, das ist, hilft einem so ein bisschen dabei, nicht da den Kopf zu verlieren irgendwie. Und trotzdem gibt es dann im Zweifel, wenn mich jetzt jemand auf Herz und Nieren prüfen würde und sagen würde, ja, aber Herr Pelz, was soll ich jetzt studieren, was ein sicherer Beruf ist? Dann würde man sagen, ja, es gibt halt keinen sicheren Beruf. Das ist die falsche Frage. Genau.
Ich glaube, das ist genau.
Falscher Prompt.
Genau, die Frage ist halt, ich glaube, du hast es gut gesagt, ich glaube, es gibt unendlich viele Probleme auf der Welt. Ne? Es gibt unendlich viele, wie soll ich sagen, Fehler im Konstrukt. So, ne? Wir merken jetzt halt, okay, da ist ein Bug quasi der Gesellschaftssoftware, dass da eben halt bestimmte Dinge passiert, die du nicht passieren haben möchtest und so weiter. Ja. Und ich glaube, für einen selbst, ich glaube, das Einzige, was einem langfristig dann auch so, das ist jetzt meine These, was einem langfristig so ein Gefühl von Wert, Zufriedenheit und auch Gestaltungsmöglichkeit irgendwie gibt, ist halt eben für sich so seinen Problembereich irgendwie zu suchen, wo man sagt, da beschäftige ich mich mit und da versuche ich eben halt auch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie zu gestalten, nicht nur gestaltet zu werden.
Ja.
Und
das ist ein klassisches Beispiel aus der Medienbildung, ne? Dass man sagt, es bringt nichts, immer nur Social Media und neue soziale Medien sozusagen allen Schülerinnen und Schülern beizubringen, ah, das ist alles Teufelszeug, böse, 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 sondern du musst Menschen ins Gestalten bringen, damit sie auch wissen, warum etwas sie sich bewusst dagegen entscheiden oder dafür oder wie auch immer sozusagen. Ne?
Das, klar. Ich glaube, meine größte Sorge im Moment wäre tatsächlich, nicht für mich, aber für jüngere Menschen ist, dass man sich zu sehr auf die Richtungsweisung von anderen Menschen verlässt. Mhm. Also wenn ich in Schule quasi, wenn jetzt die Frau von der Barmer, das klassische Beispiel, mir sagt, mach doch
She's still there.
Ja. Oder wenn selbst der nette Herr Pelzer mir sagt, so dies und jenes, dann denke ich mir so, das ist halt, es ist halt, ich glaube, das ist die Fähigkeit, das eigene, sich selbst halt eben das Problem zu suchen, ja, und auch selbst eben Probleme zu erkennen und sich nicht leiten zu lassen. Wenn jetzt, also plakatives Beispiel, wenn jetzt jeder sagt, das einzige Problem der Welt ist der Klimawandel, dann, ja, ist, wenn ich das einfach für mich akzeptiere, dann ist das für mich das einzige Problem. Und dann muss, klar, ich irgend, und dann komme ich schnell in diese Ohnmacht, weil ich mir denke, aber ich kann doch nichts tun. Mhm. Aber es gibt andere Probleme, die kannst du dir picken und dann eben auch was tun. Und ich glaube, das ist der Kern. Das ist so das, was man, glaube ich, versuchen will, für sich selbst, vielleicht auch mit Hilfe von KI dann hinzukriegen, ist zu sagen, hey, was sind eigentlich Probleme und wo kann ich halt irgendwie was tun, in welchem Bereich? Und eben nicht darauf zu vertrauen, dass irgendwer mir ein Problem vorgibt, was ich kaum was
richtig lösen kann. Richtig, weil dann kann ich auch wieder ins Handeln kommen, so, ne? Und dieses, ne, was ist auch bei so, wenn man sich, wenn man Opfer von irgendwelchen Straftaten und keine Ahnung was anguckt, ist ja eines der traumatischen Sachen immer, ist dieses, ich kann nicht handeln, ich konnte nichts tun, so, ne? Und ja, dieses, ja, ich konnte nicht tun Gefühl finden Menschen ganz schlimm. Und deswegen dieses Gefühl zu behalten, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und, ah, what the fuck? Ich hab's gleich wieder.
Opfer von Gewalttaten, Ohnmachtsgefühl, ja, Probleme.
Ah, genau, so, das, was du gerade beschrieben hast, ne, mit diesem, ja, Herr Pelzer, was ist denn jetzt der Beruf, den ich ergreifen soll, so, ne? Ich habe das Gefühl, die Quote dieser Fragen steigt. So, das ist das Interessante, ja, klar, finde, klar, ich, ne? Dass man aber trotzdem, dass man beobachtet, obwohl eine Lösung sein kann, mündiger, handlungskompetenter, kompetenter zu werden und auch Lehrpläne scheinbar dahin arbeiten, zu sagen, wir wollen mehr Kompetenzen vermitteln, also mehr, wie kann ich das, ja, Wissen auch anwenden und so weiter. Mhm. Und trotzdem beobachte ich, kleine Stichprobe, N gleich 1. Aber ich würde sagen, dass zumindest das Kolleginnen und Kollegen auch so ein bisschen teilen, mit denen ich mich unterhalte, dass wir eher eine gegenteilige Bewegung quasi beobachten. Also dass man sieht, okay, je mehr wir quasi wollen und sagen wollen, ey, wir müssen mehr problemorientiert denken, wir müssen mehr Projektarbeit denken, wir müssen mehr Selbstverantwortung fördern, damit Menschen selber sich diese Nischen suchen, weil wir können sie nicht vorgeben, ja, ja, weil ich weiß nicht, was die Nische ist. Das weiß niemand. Und du willst nicht nachher sagen, ah, Herr Pelzer hat gesagt, das soll ich machen und dann ist der Beruf aber ausgestorben und dann ist Herr Pelzer schuld. Das ist Quatsch. So. Und es wird aber trotzdem, das Bedürfnis der Schülerinnen und Schüler nach Sicherheit wird immer größer. Klar, und deswegen, klar, die eigene Unsicherheit, selber Verantwortung zu nehmen, immer größer. Und dadurch machen sie es nicht, sozusagen. Und da ist die Frage, wie zwingst du Menschen dazu, sich aus der eigenen Unmündigkeit zu befreien, so höhengleichnismäßig? Wie machst du das? Weil, ja, wir geben, ja, ihnen jetzt quasi digitale Geräte, wir geben ihnen Schulungen über Social Media ist, ja, gefährlich, wir machen, also nicht, also verkürzt, ne? Also nach dem Motto, hey, was sind die Probleme mit Social Media, pass auf, Bildschirmzeiten, ja, und, ja, so weiter. Und so kannst du es richtig sinnvoll nutzen, Pro-Kontra-Diskussion, bla bla bla. Und was bleibt, ist aber immer mehr das Gefühl von, ja, fuck, ich, können wir nicht einfach Frontalunterricht machen? Können Sie uns nicht einfach sagen, was richtig ist?
Ja, so, ja, und das ist überwältigend, das ist zu voll. Viel. Ich glaube, der größte Fehler der letzten 20 Jahre oder so, auch bei uns damals schon, bei mir im Studium ganz, ganz krass, das habe ich in der Reflexion gemerkt, dass es werden große Weltprobleme den Menschen in sehr jungen Jahren quasi als gesetzt vorgegeben. Klimawandel ist so ein Beispielproblem, was halt sehr prominent ist, aber jetzt auch das KI-Thema ist. Social Media ist ein großes Thema. Und es
Schere, Arm und Reich wäre auch so ein Thema.
Ja, genau, genau.
So, aber, so Schlüsselproblem nach Klafki. Deswegen, also es ist genauso,
ja, aber das spannenderweise genau das daran Problem
ist, orientiert. Genau, das, ich wollte nur, ja, gerade den
so
Boden geben, ja, dass du da,
ja, das gut angreifen kannst. Das ist so dämlich, ja, eigentlich, wenn man sagt, hey, du hast da so, weiß ich, du bist quasi, nochmal zurück im Vergleich, du bist in einer Phase, wo Menschen einfach viel lernen sollen. Also nicht Problem, also du bist in der 25 Jahre langen Phase, wo du einfach lernst. Du wirst getrainiert quasi. Und dann aber, du wirst trainiert mit dem Wissen quasi von Tag 1, Grundschule, erste Klasse, hier, ne? Dass es gigantische Probleme gibt, auf die niemand eine Antwort hat.
Mhm. Zwar nicht so richtig explizit, ne? Das wird den Grundschülern jetzt nicht gesagt, ihr macht das mal dafür, aber da, das,
ja,
ist in den Themen zugrunde liegend sozusagen.
Ne, es ist überall platziert, so nach dem, ja, Motto, oh, du musst Plastik von Dings trennen wegen Klimawandel. Mhm. Oh, du musst aufpassen, dass du nicht so viel am Handy bist, wegen Social Media ist gefährlich, mhm, und macht dich dumm. Mhm. Und
schön, du bist doch expliziter, ja.
Ja, also, ja, teilweise. Und, ja, ja, und am Ende kann ich, also natürlich bin ich dann irgendwann 18 Jahre alt, mach Abitur oder so und denke mir dann so, Bro, also erstmal weiß ich, dass KI besser ist als ich in allem. Shit. Mhm. Dann werden wir doch eh alle sterben in 10 Jahren, weil die große, mhm, Welle kommt und Köln wird zur Hafenstadt. Drittens, der Atommüll wird mich doch eh, ich werde eh Krebs haben nach 10 Jahren, weil diese Endlager-Thematik nicht gelöst ist. dann, ich kann mir nichts mehr leisten, weil alles so teuer. Mhm. Genau, Krieg. Ich musste diesen Brief ausfüllen, wo drin stand, bin ich bereit, Wehrdienst und so weiter. Ich kann mir wahrscheinlich keine Familie leisten, weil teuer. Mhm. So what? Mhm. Warum soll ich mich überhaupt, was ist der Punkt? Warum soll ich morgen aufwachen? Ja.
Ja.
Also ich glaube, mich wundert's nicht, dass dann die Immunreaktion darauf ist, sag mir doch einfach, was ich tun soll. Sag's mir doch einfach, ja. Bro. Ja. Mach doch frontal. Sag doch einfach, das ist wahr, das tue ich. Ich kann nicht mehr. Wenn du es nicht weißt, ich weiß, woher soll ich das wissen? Ja. Du hast 20 Jahre Vorsprung. Du weißt es auch nicht. Mhm. Ich glaube, Mündigkeit hin oder her, aber ich glaube, das bringt dir halt, glaube ich, also rein praktisch gesehen, ich glaube, ich sage nicht, dass es strukturell quasi falsch ist, aber ich glaube, du schaffst halt eine Situation der Lähmung, weil es keinen praktischen nächsten Schritt gibt für niemanden, der halt eben 10, 20 Jahre lang eben diese Probleme, diese großen Weltprobleme jetzt erfasst hat, verstanden hat und sich dann denkt, ja gut. Also, so würde ich mich fühlen.
Ich
kann es sehr nachvollziehen.
Ich finde es noch spannend, weil bei uns war es ja so ein bisschen anders. Also ich würde sagen, diese Lähmung hat man da noch ein bisschen weniger gespürt, würde ich jetzt sagen. Also klar hatten wir auch so dieses Bedürfnis nach, also man kann das halt immer so schwer deuten, finde ich. Ist es und war es die eigene Faulheit oder ist es wirklich so eine Art Ohnmachtsgefühl? Weil, also ich hatte in der Schule kein Ohnmachtsgefühl wegen Weltproblemen, das auf gar keinen Fall, sondern eher... Ja, ich habe keinen Bock, so viele Klausuren in 2 Wochen zu schreiben, deswegen mache ich halt nichts. Also das war irgendwie eher das so ein bisschen. Ne? Aber deswegen frage ich mich, ob das wirklich ein Lehrplan und quasi so ein bisschen Bildungsthema ist. Oder, also was es aber nicht besser macht sozusagen, oder ist es quasi dann doch so ein Social-Media-Medienthema sozusagen, weil die einfach anders arbeiten und anders präsentieren als zu unserer Kindheit. Und was nicht heißen soll, ja, okay, deswegen kann Schule eh nichts tun, weil Social Media ist das Böse und naja, dann ist Social Media eben schuld, ich will das gar nicht so abtun. Ja. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass dieses fatalistische Denken eher darüber vermittelt wird und eigentlich so eine Art Konstruktives schon eigentlich in Schule vermittelt wird, weil Leute eben schon sagen, ey, cool, wenn irgendwie, keine Ahnung, Umwelt ein Problem ist, ja, dann baue ich einfach Elektromo. Also dann bin ich halt eben im Zweifel der irgendwie da diese geile Nische füllt und das irgendwie machen kann. Wie viele das jetzt denken, keine Ahnung, ne? Aber so ein bisschen so in die Richtung oder sagt, ey, ich will das Bankensystem revolutionieren, weil ich stell fest, irgendwie ist das scheiße, wie das da läuft mit Banken und warum verstehen Steuererklärungen Leute nicht. Aber wenn natürlich dich dann die anderen 6 Stunden am Tag, wo du nicht in der Schule bist, dich durch dein Handy jemand halt anschreit und sagt, ja, Leute, ich muss euch was erzählen, ich habe jetzt rausgefunden, dass das ist. In Bio ist es so krass, wie viel Scheiße mir Schüler erzählen. Also wie die halt sagen, ja, Herr Petter, ist es wahr, dass das so und so ist? Und ich bin dann immer erstmal so, ja, es klingt irgendwie weird, plausibel, ziemlich sicher nicht, aber ich guck mal nach. Und natürlich ist es, also und ganz viel davon ist einfach falsch. Und ich glaube, dass das dann eben auch viel dazu sorgt, zu sagen, ja, okay, aber mir erzählt, wie gesagt, den halben Tag lang erzählen die einen mir, hey, du musst produktiv sein, wenn du daran arbeitest, dann kannst du Dinge lösen, dann kannst du Probleme lösen und so weiter und so fort. Ja, und die Probleme sind präsent, hundertprozentig. Und ich glaube, die sollten auch nicht verschwiegen werden, das wolltest du ja auch nicht sagen sozusagen, ne, aber irgendwie vielleicht anders verpacken. Und auf der anderen Seite hast du dann eben Social Media, Influencer, Medien, aber nicht nur Social Media, sondern auch, ne, Tagesschau und Co. Wenn du das jetzt hier anguckst, dann denkst du, ja, warum lohnt es sich eigentlich überhaupt dann eben noch? Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Zwiespalt, in dem dann die Generation steckt, der sich so krass von uns unterscheidet. Also von unserer Kindheit so ein bisschen, ne?
Ja, ja. Die Frage ist, was kann ich glauben? Wem kann ich glauben? Was kann ich glauben? Und am Ende, glaube ich, in diesem Konstrukt hast du ja nur eine Chance, so richtig da so rauszubrechen aus dieser, aus diesem Rad der, oh Gott, alles sind Probleme und ich weiß nicht, was wahr ist. Und das ist, und ja, da glaube ich, die einzige, ich glaube, wir brauchen halt irgendwas, wie kann ich das sagen, dass es nicht komisch klingt. ich glaube, die Lösung für das Problem ist nicht in den Baukästen, in den Tools, die wir bisher nutzen.
Nö, das glaube ich auch nicht. Das merken wir ja, dass wir da nicht hinterherkommen. Ne, ja.
Genau, und ich glaube halt eben, ich glaube, dass das Mindset, das so in der Gesellschaft existieren müsste, wäre eben diese zu sagen, hey, wir können halt Probleme, die neu sind, durch neue Dinge nicht lösen, indem wir alte Lösungen draufstülpen. Mhm. Und ich glaube, der Eigenanspruch sollte es sein, zu sagen, wie können wir kreative neue Wege finden, um bestimmte Probleme zu lösen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, das ist das, was ich jetzt so aktuell wahrnehme in der Diskussion ist, wir reden über, also die Instrumente, die wir wählen, sind immer, wie soll ich sagen, so aus der alten Welt, nicht aus der neuen Welt. Also wenn die neue Welt quasi das Problem der neuen Welt ist, wir haben zu viel Informationen, wir wissen nicht, was wahr und falsch ist, ist die Lösung wahrscheinlich eher im Bereich Kryptographie. Kryptographie und technische Validierung von und Informationen, Verifizierung und so weiter, nicht Verbot.
Ja.
Ne? Das heißt, diese Headline der CDU, so nach dem Motto Social Media Verbot, ist so, ja, ist eine Lösung, aber ist das die Lösung? Vermutlich nicht, aber wir sind Gefangene unserer selbst in unseren Denkmustern, die nicht der neuen Realität entspricht. Ja. Und ich glaube, das ist so der einzige Part, wo ich sage, das könnte funktionieren, wenn wir unser Mindset so ein bisschen versuchen anzupassen. Mhm. Und das ist auch leichter gesagt als getan. Das wird nicht funktionieren, also flächendeckend. Aber das ist das, was ich versuche zu tun, ist zu sagen, wenn ich denn mir ein Problem raussuche und sage, ich möchte jetzt, weiß ich nicht, irgendwas lösen, was ist denn die adäquate 2026-Version der Lösung und nicht, was ist die Variante, die damals, 1950 diskutiert wurde, nachdem man irgendwie Deutschland wieder aufgepoppt hat nach dem Krieg.
Ja, das Spannende ist ja vor allem, wenn du weißt, dass alle sagen, ja, das Bildungssystem ist super veraltet und alle sind unzufrieden seit 40 Jahren so ungefähr. Also, ne? Und trotzdem ändert sich es quasi nicht. Wenn du das immer wieder hörst, dann frustriert es natürlich im Zweifel auch. Ich finde das Beispiel, was du gemacht hast, macht halt so Sinn zu sagen, wo, glaube ich, alle jungen Eltern irgendwann drauf stoßen, ist so, allen ist klar, ja, okay, mein Kind soll jetzt nicht super früh ein Handy haben im Zweifel, weil dann irgendwie bestimmte auch körperliche Sachen nicht ausgebildet werden, so ganz klar belegbare, nicht nur jetzt irgendwie psychische, sondern motorische Dinge nicht ausgeprägt werden und so. Und gleichzeitig weißt du, dass dann Gruppendruck dazu kommt und so weiter und so fort. Und eigentlich hast du im Kopf, okay, ich will da irgendwie einen coolen, sinnvollen Umgang mitmachen, dann hast du aber deine eigenen Probleme, deine eigenen Themen und so weiter, dann sagst du, ach, ich sammle das Handy jetzt ein, es ist Handyverbotszeit zwischen 8 und 10 Uhr. So.
Klar. Und ich glaube, genau, du kannst halt nur in bestimmten Lösungsräumen denken, ne? Weil du halt den Einfluss nicht hast, du kannst nicht.
Total. Und wir sind ja selber auch, ich finde deswegen, das hast du genau richtig gesagt, wir sind auch irgendwie Gefangene unserer selbst. So, ne? Wir wissen dann selber, fallen wir in alte Muster, obwohl wir wissen, dass wir es anders tun sollten, fallen wir da in Situationen rein und stellen fest, ja, fuck, ich habe diese Muster in mir und das ist auch okay und die gehören zu mir, aber da komme ich irgendwie nicht so richtig raus, obwohl ich weiß, dass die Lösung eigentlich eine andere sein sollte, im Zweifel. Ja. Und ich glaube, das ist so, aber das wäre der Wunsch, dass zumindest auf so einer Entscheidungsebene das anders zu haben. So, das ist so wie, dass Polizei nicht einfach gewalttätig werden darf, obwohl man weiß, die werden provoziert. Das ist, wo man Lehrer, sollen die Schüler nicht indoktrinieren, obwohl man weiß, dass man eine eigene Meinung quasi hat, bla bla bla. Ne? Wir sind uns diesem Problem irgendwie bewusst und wir erwarten von so Experten und Experten irgendwie das besseres Handeln, aber auch das sind dann oft auch nur Menschen und wir müssen dann gucken, wie können wir das System so anpassen, dass diese Fehler im System trotzdem nicht dafür sorgen, dass alles den Bach runtergeht.
Ja, und ich hab so, wenn ich so eine Sache, so, die ist für mich gesetzt, das ist für mich wie so ein Axiom, das ist für mich wie so eine Art unvermeidliches, wahres Ding. Ich glaube tatsächlich, dass die besten Lösungen eher zufällig oder halt eher irgendwie so aus dem Nichts kommen. Ich glaube, so eine
Mutation.
Ich glaube tatsächlich, dass so, man sagt das halt diesem ganzen Tech-Thema so oft so, Innovation ist nicht in der Roadmap. Also du planst keine Innovation, sondern Innovation entsteht.
Sonst würden das ja alle machen. So. Sonst würden ja alle das so ein bisschen tun.
Ja. Genau, das ist ein bisschen wie damals, wir haben das in Philosophie, glaube ich, gelesen, das war so dieser Text über wie entstehen Ideen und wie werden Ideenbabys so quasi, wie kommen die zustande? So
nach dem Motto, kann es sein, dass zum Beispiel so alle haben die Idee von einem Tisch und irgendwie unterschiedlich das oder?
Nee, eher so im Sinne von, ich weiß gar nicht, ob das Philo war, aber ich meine schon, es war so eher die Frage, wie ist es dazu gekommen, dass zum Beispiel so eine bestimmte Idee, sowas weiß ich nicht, ein bestimmtes Verfahren der Chemie so parallel in drei verschiedenen Orten auf der Welt entdeckt wurde? von drei unterschiedlichen Chemikern, die zur selben Zeit auf diese Idee kamen und aber sich nicht abgesprochen haben, weil es gab keine Kommunikation zwischen denen. So. Und die Frage ist halt, wie kommt das überhaupt zustande, dass halt eben so plötzlich auf einmal jemand sagt, hey, ich habe so eine Idee für so ein Buchdruckding so, oder hey, lass uns doch mal, weiß ich nicht, lass uns doch die Kirche spalten zum Staat und so weiter.
Also, Evolutionstheorie ist ja auch so, ja.
Genau. Und ich glaube halt eben, dass das halt eben dadurch entsteht, dass halt irgendwo halt Informationen zusammenkommen und irgendwer sagt, hey, warte mal ganz kurz, was, wenn wir einfach diese Kryptografie-Thematik nutzen und bla 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 und hier bups, Bitcoin. So, das ist ja nicht irgendwie geplant gewesen. Da hat ja nicht jemand gesagt, wir machen jetzt so ein Thema, wir finden jetzt neue Kryptowährung oder so.
Was? Also, Epstein ist nicht Satoshi, was?
Vielleicht war es auch das, aber oder, also nimm irgendeine Idee, ne? Also, ja. Aber der Punkt, den ich, glaube ich, machen will, ist, ich glaube, das passiert, das ist kein Planungsprozess, sondern das ist ein Entstehungsprozess. Wie so, ja, wie eine Mutation, die zufällig entsteht und es ist was Gutes plötzlich.
Und einen Vorteil und, im besten Fall bietet, ja.
Genau, es kann natürlich auch in die andere Richtung losgehen. Aber ich glaube, wenn dem so ist, dass eben du quasi diese Prämisse mitgehst und sagst, halt, naja, Innovation und halt geile Ideen, so wie Einstein, der plötzlich sagt, hier, guck mal, Leute, ich hab's irgendwie geschnallt, ich weiß jetzt, wie schwarze Löcher und so weiter. Wenn das irgendwie so random passiert auf der Welt, dann ist die Frage, wie kannst du eben das entstehen lassen? Wie kannst du das einfach, wie kannst du eben, ich glaube, das Konstrukt ist nicht, wie können wir Probleme quasi lösen, indem wir uns einsperren und lange drüber nachdenken, sondern wie kannst du eben, wie kannst du ein Umfeld schaffen, wo Leute quasi so fast schon spielerisch und wie auch immer sagen, hey, guck mal hier, das ist doch, das mal, ey, guck, ich habe eine Idee, die ist vielleicht total blöd. Und dass diese Idee dann auch quasi weiter, also dass die nicht direkt im Keim erstickt werden, das ist die Frage. Und ich glaube,
dass wir im Innovationsmanagement auch durchkommen zur oberen Ebene.
Exakt. Oder halt eben gar nicht eine obere Ebene brauchen, die sagt, finde ich gut oder nicht. Ja. Also, wie kannst du das quasi entstehen lassen und wie kannst du halt die, und das ist, glaube ich, der Punkt, oft ist es ja dann, weil sie, je mehr Mutationen du hast, desto eher kann was Cooles entstehen, natürlich auch was Schlechtes entstehen, aber das so. Und die Frage ist halt, wenn du zum Beispiel jetzt nimmst Deutschland, du hast 18 Millionen Menschen, wie viele Menschen bringen Ideen quasi auf den Tisch und wie viele Menschen sind da eben in diesem Prozess versus wie viele Menschen sitzen da quasi und denken sich gerade, ja Moment, vielleicht schaffen wir ein Gesetz dafür, dass das Problem löst. Und ich glaube, die Balance, du willst sie halt, ich glaube, das ist für mich so mein Leitbild ist, du willst halt möglichst viele Menschen haben, die quasi einfach machen und die Ideen entstehen lassen und die halt nach vorne bringen und weniger Menschen, die das versuchen, von oben heraus zu planen, weil ich einfach merke, selbst im Mikrokosmos Unternehmen funktioniert es nicht. Ja. Die besten Ideen kommen eben, wenn du Leute einfach machen lässt. Und nicht, wenn die da sitzt mit Claude 20 Stunden überlegt und sagt, das ist es jetzt. Sondern ich sage eher, Claude, überleg dir was. Ne? Hau mal Ideen raus. So. Und ich glaube, das müssen wir halt übertragen. Für alle großen Probleme der Welt müssen wir halt eben es zulassen, dass es Menschen gibt, die vielleicht irgendwie smarter sind als man selbst, die vielleicht einfach kreativer sind als man selbst, einfach mal eine Idee raushauen. Und dann auch dann eben sagen, hey, du hast eine Idee, cool, mach mal, lauf. Ne? Füll nicht irgendwelche Anträge aus für, du musst erst ein Unternehmen gründen, um Geld verdienen zu dürfen und so weiter. Ich glaube, das ist der Punkt, der für mich immer wahr bleibt und an dem ich mich so ein bisschen festhalte, so ideologisch gesehen.
Ja, ich bin gespannt. Also ich kann jetzt nichts Tolles, also ich versuche es jetzt gerade abzurappen. Ich finde da vieles total plausibel und freue mich, wenn da coole Innovationen bei rumkommen. Das passiert ja auch immer wieder. Also es ist wir haben ja diese Räume, haben wir. Es wäre halt vielleicht cool, wenn es da auch mehr von geben könnte irgendwie so. Ne? Und wenn nicht Leuten immer schon, das wäre auch wieder noch letzter Übertrag in die Bildung, wenn man Kindern immer schon schnell ihre Neugier quasi nimmt und sagt, nein, nein, das ist ein unwichtiges Thema. Du musst dich jetzt mit diesem Thema beschäftigen, weil wir lernen im Bio nur an dem Hasen. Du liebst Hunde? Nein, wir machen Hasen. So, ne? Das ist halt das, wo dann Leute dann schnell auch lernen, ah ja, okay, meine Ideen sind also doof. Mach lieber das, was andere mir sagen, was ich lernen soll. Und so bringen wir da diese Generation dahin, wo sich nachher alle darüber beschweren und sagen, die können einfach alles nicht mehr selbstständig machen. Ja, guess what? Das haben die sich nicht ausgesucht, im Zweifel.
Ja, genau.
Judy, ich habe mir auch nicht ausgesucht, weiter zu korrigieren jetzt, aber naja, doch, ehrlicherweise habe ich nur ausgesucht, deswegen macht keinen Sinn. Ich suche mir aus, weiter zu korrigieren.
Du kannst ja Claude einfach die Klausur geben und sagen, mach mal.
Ja, mach mal. Müssen wir irgendwann mal probieren. Alrighty.
Alright,
dann
viel Erfolg.
Peace out. Ciao, ciao.